Keine Atempause. Der Podcast von Fundstücke.info.
Herzlich willkommen zum Fundstücke-Podcast. Keine Atempause. Wir haben heute ein bisschen eine Art Podcast-Experiment. Wir haben hier nämlich ein paar Gäste. Ich weiß nicht, wollt ihr euch mal vorstellen?
Nein.
Fängt schon sehr gut an.
Ja, gut. Hi. Ich bin der Yannick. Und ich bin halt hier, weil ich gefragt worden bin, ob ich hierher komme.
Ja, hallo, ich bin Ferb, bekannt aus Funk und Fernsehen jetzt auch. Manchmal auch mal wieder hier irgendwie. Nein, und in Wirklichkeit, wenn ich da arbeite, ich dann auch mit dem Hannes und mit dem Yannick zusammen da meine Jugend in Miltenberg verbracht habe und schon vielleicht noch spannend ist, drüber zu reden, irgendwie da ein bisschen was mitzugeben einfach. Also ich bin wirklich hier, um darüber zu reden, auch einfach, weil es eine spannende Zeit war und vielleicht ein paar Denkanstöße zu geben, irgendwie was hätte besser laufen können, was witzig war und ein paar alte Kamellen aufzuwärmen auf jeden Fall.
Ja, hi, ich bin die Katja. Ihr kennt mich schon aus dem Fundstücke-Podcast, wenn ihr hoffentlich die anderen Folgen schon gehört habt. Ich war in der Zeit nicht dabei, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass jemand dabei ist, die vielleicht die Insider, die bestimmt kommen werden, vielleicht mal dann nachfragen kann, damit auch alle, die nicht in der Zeit irgendwie vor Ort waren, auch verstehen, um was geht, und zwar durchgängig.
Okay, was für eine Zeit denn überhaupt? Also wir haben uns hier zusammengefunden, und um mal über die Jui zu sprechen und das, was dann im Nachgang so alles in Miltenberg passiert ist. Was war denn die Jui in Miltenberg? Yannick?
Ja, was war die Jui in Miltenberg? Naja, die Jui war halt das Jugendzentrum in Miltenberg und in Selbstverwaltung und irgendwie auch so unser Anlaufpunkt früher.
Ja, Jugendzentrum weiß ich gar nicht irgendwie. Das erste Mal, als ich mir erzählt worden davon ist, dass es die Jui gibt, wurde Jugendkneipe gesagt. Das war auch leider fast ein bisschen richtiger dann irgendwie, weil Selbstverwaltung, jein. Also so... Klar gab es immer ein paar Leute, die das gemacht haben und dann dieses Leiterteam irgendwie. Das Konzept können wir auch später vielleicht nochmal ein bisschen auseinandernehmen, was da nicht so gut funktioniert hat. Aber ich glaube, es sind auch viel mehr diese Berührungspunkte für diese eher total verzeckten Freiräume einfach. Also die Sofas, die einfach ekelhaft waren einfach. Poster von Konzerten, Graffitis überall, ein Gestank irgendwie so, denn im Landkreis überall verpönt war irgendwie einfach.
Leute, die sich auf den Sofas angekotzt haben.
Ja, bestimmt ist das auch passiert.
Ich glaube, der Hannes weiß schon, was ich meine.
Nee, es sind auf jeden Fall, waren das diese ersten Sachen auf jeden Fall, wo ich sage mal mit so einem punkrockigen Freiraum, wo man auch da in Verbindung gekommen ist, weil es da ja auch Konzerte wirklich gab für Taschengeldpreise, einfach irgendwie. Es gab Hansa Export und Oettinger Export, waren gefühlt die einzigen zwei Getränke, die es da zu kaufen gab.
Für einen Euro.
Für einen Euro irgendwie, aus der Flasche, warm meistens auch irgendwie. Aber man dürfte da auch seine eigenen Getränke mit rein, dem hat auch keinen gebockt einfach in Wirklichkeit. Ja, nee, es war die ersten Berührungspunkte so mit der Szene, sage ich jetzt einfach mal auch.
Ich glaube, das ist ziemlich wichtig. Also das im Jugendzentrum in Selbstverwaltung würde ich jetzt auch mal so ein bisschen in Frage stellen. Im Endeffekt waren das Räume, die von der Stadt zur Verfügung gestellt worden sind, ziemlich zentral in Miltenberg, und die Selbstverwaltung hat insofern ausgesehen, dass es ein kleines Leiterteam, hieß das offiziell, gab.
So haben sie sich verkauft.
So haben sie sich verkauft, so wurden sie uns auch verkauft, ja. Damals als Gäste. Und die waren im Endeffekt der direkte Draht zur Stadtverwaltung und auch so ein bisschen der verlängerte Arm, würde ich jetzt mal sagen. Und Ferb hat da jetzt auch schon was Wichtiges angesprochen, und zwar, das war sehr szenig geprägt. Punkrock, würde ich sagen, war das so die normale Musikrichtung. Punker sind da hingegangen. Punker, Punks. Das gab's ja früher noch auch, ne? Was hat das so für eine Rolle gespielt?
Naja, ich glaube, das darf man halt gar nicht unterschätzen, wie viel das halt damals auch gerade noch in der ländlichen Gegend gab irgendwie. Weil wenn ich jetzt heute mit meiner Mitbewohnerin, die um einiges jünger ist, so rede und dann sage, dass halt früher in allen Jugendzentren gefühlt einmal im Monat ein Konzert war einfach und das halt heute einfach nicht mehr ist, ist halt, war ein harter Luxus noch irgendwie. Also das war selbst in der Jugend, man musstest du ja eigentlich nicht mal mehr deine eigene Stadt verlassen. Du hast ja alles da gehabt. Du hattest Leute da, du hattest Ort, wo du hingehen kannst. Es waren regelmäßig Konzerte. Und es kamen ja vor allem auch noch Leute von außerhalb regelmäßig auch sogar, auch in die Jugend einfach. Die war ja wirklich auch weit bekannt auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, halt nicht mehr jetzt heute zu denken einfach so, dass es da halt einfach mal überhaupt so eine alternative Jugendszene gab. So lange auch eigentlich, wirklich ja seit den 60er, 70ern irgendwie hat es ja die Anfänge bis dann Anfang der 2000er da, wo es dann zu Ende ging leider. Finde ich dann schon spannend auf jeden Fall einfach, weil das war, kannte man einfach und es gab auch einfach deswegen, glaube ich, auch unglaublich viel alternative Leute, weil es halt einfach auch gefühlt das einzigste Angebot war. Es gab ja kein normales städtisches Jugendzentrum noch, wo dann vielleicht eher mal Rap oder sowas auch gelaufen wäre oder sowas. Es gab ja halt eigentlich nur so die Jugend. Die anderen hatten da so ein bisschen Pech auch, muss ich sagen, ja, irgendwie.
War auch einfach irgendwie so ein Anlaufpunkt. Na, was war das?
Das war der Daniel, das war eine kleine Überraschung, glaube ich. Okay.
Ja, nee, ich komme ja auch einfach nicht aus Miltenberg direkt, sondern irgendwie Kuhkaff 20 Kilometer weiter. Und kam ja auch erst gegen Ende der Jui tatsächlich in die Jui. Aber das war so der einzige Anlaufpunkt, wo irgendwie punkrockmäßig irgendwas los war.
Also du warst auch schon vorher auf dem Punkrock-Trip und...
Tatsächlich, ja.
Ja. Okay, Ferb?
Naja, das ging so Hand in Hand auf jeden Fall, würde ich sagen. Dass man da so die ersten Anfänge dann halt gemacht hat. Und dann hat man sich in Miltenberg am Bahnhof dann nachmittags getroffen, weil als Schüler war das noch normal, dass man sich dann danach getroffen hat irgendwie. Und dann irgendwann mal hieß es auch, ja, heute Abend gehen wir in die Jui. Und dann irgendwann ist man da halt dann auch mal mitgegangen einfach und hat es dann so kennengelernt einfach.
Ja, also bei mir war das auch tatsächlich ähnlich, dass ich auch sagen würde, das ging Hand in Hand. Also ich kannte schon Punkrock, hat mich auch direkt gecatcht, so wo ich meine ersten richtigen Punkrock-CDs in die Hand bekommen habe. Und dann später hat sich das dann einfach, würde ich sagen, verfestigt, auch durch diese Räume. Du hast eben andere Leute kennengelernt, die gleiche Musik geil fanden wie du. Und so hat sich das, glaube ich, Miltenberg hat sich da auch schon irgendwie, würde ich jetzt einfach mal behaupten, so eine Keimzelle sich selber da hingesetzt durch diese Jui, wo auch wirklich dieses Punk-Ding irgendwie gelebt werden konnte. Ferb hat es ja jetzt schon gesagt, was auch wichtig war für uns damals, dass wirklich aus dem ganzen Landkreis sind Leute gekommen, teilweise darüber hinaus, also ich erinnere mich da an so verschiedene kleine Punker-Klicken, die dann einfach das Wochenende in Miltenberg verbracht haben, weil es bei ihnen einfach keine Szene gab. So, die sind dann mit 2-3 Leuten gekommen, das waren halt so die einzigen Punker bei sich in der Ecke. So, und dann waren die das Wochenende über in Miltenberg, haben irgendwo auf der Straße gepennt, waren auf Konzert und waren eben in der Jui.
Ja, so ging es mir ja tatsächlich auch, ne? Dann irgendwie mit dem Zug nach Miltenberg und ja, der letzte Zug nach Hause ging um 8 Uhr. Ne? Hast du dann halt irgendwo in der Sparkasse gepennt oder irgendjemanden hast gefunden?
Ne? Ich habe mal noch so eine grundlegende Frage, weil ich das nicht so ganz kapiere. Diese Räumlichkeiten waren von der Stadt Miltenberg und war das dann ein Verein, das irgendwie dann diese Jui betrieben hat? Oder also wie ist das denn gelaufen? Oder waren das irgendwelche random Leute?
Ich glaube, ich weiß das. Und zwar, das war ja die alte Volkshochschule, also war ein städtisches Gebäude und oben halt, das waren die obersten Dachbodengebäude. Und wenn man genau guckt und irgendwo kann man es nachlesen, gab es angeblich, steht sogar ein Name, da gab es einen angeblichen Sozialarbeiter auch, der dafür verantwortlich war. Okay. Also es war wirklich die offiziellen Jugendräume der Stadt Miltenberg, war halt einfach quasi die Jui einfach. Und ich glaube, ab einer gewissen Größe müssen Gemeinden ja sogar sowas stellen irgendwie. So. Also das ist halt ganz absurd. Klar wurde das auch in seinen Ursprüngen erkämpft irgendwie, damals eben auch mit dieser teilweise Selbstverwaltung oder diesem damals vielleicht dann gerade am Anfang noch wirklich noch mehr Selbstverwaltung irgendwie, aber das waren schon einfach die Jugendräume der Stadt Miltenberg.
Okay. Also zu dem Beginn gibt es auch auf fundstücke.info verschiedene Dokumente, wie das alles losgegangen ist damals. Das ist, glaube ich, nochmal so ein extra Thema. Es war auf jeden Fall zu meiner Zeit habe ich das immer als sehr undurchsichtig empfunden, dieses ganze System, dass da eine Leiterklicke im Endeffekt war. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die bestimmt worden sind. Ich glaube, das war so ein Freundeskreis, der sich immer irgendwie so erneuert hat durch persönliche Kontakte. Die hatten die Schlüssel eben und auch Verantwortung für das, was da passiert irgendwie.
Okay.
Aber eben nicht irgendwie, dass da die Leute, die halt eben in die UI gegangen sind, irgendwie mit einbezogen worden, sondern so eine klare Hierarchie gab es da.
Okay. Und ihr wart jetzt alle drei zunächst als Gäste dort?
Ja.
Ja.
Auch bis zum Ende nur als Gast.
Okay.
Ja, bis zum Ende, genau.
Ja, also wir waren ja auch noch alle wirklich saujung. Also die Leute, die Gäste waren, die waren auch nicht viel älter, aber die waren zumindest schon mal volljährig irgendwie und haben eine Ausbildung oder sowas gehabt.
Du meinst das Leiterteam?
Ja. So, und wir waren dann, keine Ahnung, wann bin ich in die Jugend gegangen, erstmal war ich so 15 oder sowas irgendwie. So, deswegen, also es ist da ja dann reingerutscht. Aber ich glaube auch, dass es eigentlich doch, auch wenn man wollen würde, schon auch möglich gewesen wäre, da dieses Leiterteam reinzukommen und da anzufragen. Es hat schon auch gewechselt auf jeden Fall. Ich weiß, dass sie das auch manchmal gewechselt haben, zum Beispiel, wenn es Ärger gab oder auch um Rechnungen zu tilgen einfach irgendwie. Das war wohl auch ein beliebter Trick, irgendwie, das war scheiße, die miesen so dicke so und dass das dann oft so ein Ding war, gut, dann wird das Leiterteam gewechselt und dass sie dann so irgendwie dann irgendwelche Rechnungen dann umgangen haben, einfach wurde mir mal erklärt.
Wie das funktionieren soll, muss mir mal jemand erklären.
Ja, ich habe es auch nicht so ganz verstanden irgendwie so. Ich glaube, da haben die irgendwie so ein Grauzone bei der Stadt gefunden, weil dann die Ansprechpartner dann einfach weg waren oder sich aus der Fähre dann da durchgezogen haben quasi irgendwie, aber das wurde mir mal auch erklärt auf jeden Fall.
Weird. Ich glaube, wir können da auf jeden Fall viel spekulieren. Das Problem ist, dass wir halt keine Insider sind. Falls das einer aus dem alten Leiterteam hören sollte, einfach eine E-Mail schreiben und vielleicht machen wir mal eine Folge mit dir, wenn du da Lust drauf hast. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen müßig, darüber zu sprechen, weil, wie gesagt, wir waren nur Gäste. Nur. und ja, also was war denn da so los in der Julia? Also Punkrock auf jeden Fall. Ich würde sagen, Bier trinken hat auch eine große Rolle gespielt. Deswegen habe ich hier auch jedem jetzt mal ein Malzbier mitgebracht, was wir auch aufmachen könnten, würde ich mal sagen. Ich habe auch ganz.
Was ist uns geworden? Jetzt sitzen wir da, nehmen einen Podcast auf und trinken Malzbier.
Das ist noch cool, ist das noch Punk?
Sau Punkrock.
Ja, ich weiß nicht.
Soll ich irgendjemandem das Bier öffnen?
Ja, bitte mir.
Das Malzbier natürlich.
Ja, ich kann es selber.
Wir haben jetzt so morgens und morgens trinkt man natürlich nicht, wenn man nicht mehr Punkrock ist.
Ja, so ist das. Außerdem sind wir halt auch schon in die Jahre gekommen, das muss man halt mittlerweile auch alt sagen.
Ja, tatsächlich zu diesen Jui-Zeiten war ich noch der festen Überzeugung, 30 werde ich nicht. Überraschung, die 30 ist rum.
Ich glaube, das ist ja so ein Phänomen allgemein von jungen Leuten, dass man sich nicht vorstellen kann, irgendwie, wie das mal...
Naja, vor allem auch noch in dieser No-Future-Konstellation.
Naja, also wir haben... Also ich finde, da wurde schon hart gesoffen irgendwie. Deswegen, also das hat Rodingen meines Alkoholismus haben da auf jeden Fall auch sehr stark ihre Anfänge genommen irgendwie. Und deswegen, ich trinke ja auch kein richtiges Bier, deswegen ist mir das auch egal, ob es ein Malzbier ist irgendwie, weil richtiges Bier trinke ich eh auch schon lange nicht mehr. Weil man das da schon sehr viel gemacht hat auch einfach. Also das ist aber auch ein bisschen so das Problem auch einfach irgendwie. Also ich glaube einfach so, man ist schon hingegangen, um Leute zu treffen, aber es wurde halt auch einfach in Wirklichkeit immer hart gesoffen. Also es gab ganz wenig Abende. Ich weiß, es gab mal den Versuch damals noch, so auch Diskussionsabende einzuführen. Ich weiß, es gab Pokerabende irgendwie und sonst gab es halt irgendwie, war halt offen und dann wurde halt gesoffen.
Und gekifft.
Vielleicht auch das. Und dann halt ab und zu halt mal ein Konzert, aber meistens hat man sich halt volllaufen lassen, aber und richtig halt auch auf jeden Fall. Oder halt vorne dann.
Ich erinnere mich noch an eine tolle Situation, in der ein Polizist meinte, da unten auf der Mauer liegt ein Fabian, der hat ein alkoholbedingtes Problem, kümmert euch mal bitte um den.
Ja, ich weiß auch nicht, wer Fabian ist, deswegen.
Ja, aber ich weiß auch nicht, wer Fabian ist.
Nach einer wilden Geschichte auf jeden Fall.
Klingt nach einem normalen Wochenende.
Klingt nach Juli einfach.
Ja, nee, in Wirklichkeit war das eine der Abende, glaube ich, wo es am besten, auch im Nachhinein wirklich gut war, dass ich nicht mehr laufen konnte irgendwie, weil das ja dann auch eine Nacht war, wo es dann eine Graffiti-Aktion gab, wo dann jemand halt verpfiffen hat, die eigenen Leute irgendwie gefühlt noch in derselben Nacht einfach. Da bin ich ganz froh darum, dass ich mich selber ausgenockt hatte in der Nacht irgendwie. Und außerdem muss man auch sagen, so irgendwie so, ich habe die Pause ja auch, die Polizei euch mitgeteilt hat irgendwie, in der war ich ja sehr aktiv an deren Auto auch.
Ich glaub, tatsächlich,
mehr
ja.
Mehr darf ich dazu nicht sagen, glaube ich.
Aber für mich ist das jetzt eigentlich ganz interessant, weil selbstverwaltet hört sich ja für mich auch eigentlich schon sehr politisch an. Aber jetzt, wie ihr erzählt, ging es überwiegend ums Saufen.
Ich glaube, da war sehr, sehr wenig politisch.
Okay.
Naja, ich glaube, es war mal politisch. Also ich habe das Gefühl auch einfach, was wir halt wirklich auch gerade so die Endphase auch dadurch hatten irgendwie so einfach, dass die Leute dann, die dann da auch das Leitchen waren, dass dann auch, die hatten da nicht mehr so viel Bock auf diese Deutschpunk-Konzerte, die wir eher gewollt hätten. Da gab es dann eher Indie-Konzerte und die wollten das ein bisschen umkrempeln auch. Und ja, und selbst auch, klar, Punkrock irgendwie so ist ja auch oft so ja viel Parolen irgendwo hinschmieren und mitsingen irgendwie, aber man hat gar keine Ahnung, vor allem halt auch in dem Alter nicht so irgendwie so einfach so, dann krüllst du die Parolen mit irgendwie und weiß gar nicht, um was es geht eigentlich irgendwie. Mhm. Das ist ja auch wichtig, auch so diese naive Phase, so, das ist ja auch eine wichtige Erfahrung, die man dann da machen muss irgendwie, und das ist ja auch schön, da irgendwie da so reinzustolpern und so dieses kindliche Naive so irgendwie, das macht ja auch Spaß. Aber eigentlich war es schon auch mal von vielen Leuten eigentlich als politischer Raum, glaube ich, gedacht, oder viele Leute hätten es halt auch gerne gehabt, weil man natürlich auch irgendwie, man hat Gleichgesinnte getroffen und dann eben vielleicht auch mit der Idee so, okay, gut, ich finde die Welt irgendwie scheiße und ungerecht, vielleicht finde ich auch irgendwie Leute, um da einen Gegenpol aufzubauen einfach. Da hat man bestimmt auch, man hat schon auch gute Gespräche und viele politische Gespräche geführt dabei und sie waren halt auch, dann hat halt bei einem Bier angefangen irgendwie, dann nachts mit 10 Bier auch noch über Gott und die Welt manchmal philosophiert auch mit Leuten. Also ich hatte auch wirklich gute Gespräche auch. Und ich fand auch damals auch noch vor allem sehr offene Gespräche auch einfach. Also da wurde noch viel offener diskutiert, als es vielleicht heute so der Fall ist.
Ich glaube, das ist wieder ein guter Punkt, den du bringst, weil auch hier glaube ich, dass das Hand in Hand ging im Endeffekt. Also gerade in der Jui war Punkrock vor allem der Deutschpunk. Der Deutschpunk so als Schlagwort jetzt einfach mal Schlachtrufe BRD, was ja auch durchweg politische Bands waren. Das waren politische Inhalte, die auf jeden Fall über die Musik da auch eine entscheidende Rolle gespielt haben, meiner Meinung nach. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, was dann danach passiert ist, nach Ende der Jui, aber ich glaube, dass durch diese Musik und durch dieses Zusammensein, durch dieses so ein Nährboden, also dieses Zusammenbringen dieser verschiedenen Personen auf dieser Punkrock-Ebene schon so eine Art Nährboden geschaffen worden ist für ein politisches Bewusstsein, was dann später auch durchgeschlagen ist.
Aber ich glaube, also zumindest so habe ich das da wahrgenommen. Wie gesagt, ich kam ja erst am Gegenende in die Jui. Ja, aber so wie ich das damals wahrgenommen habe, ging es da, glaube ich, einfach über Nazis sind scheiße nicht besonders raus. Ne, ich glaub, also zumindest bei uns kam ja irgendwie dann die... bitte?
Das Gluckern vom Trinken.
Ach so. Ja, ich glaube, bei uns kam dann ja eher so die Politisierung dann nach Ende der Jui.
Ja, ich...
Also na,
auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Natürlich gab es da vorher auch einen gewissen Konsens, aber jetzt nicht besonders tiefschürfend. Ich glaube, das hat sich schon eher so auf dieses Punkrock-Nazis sind Scheiße-Ding beschränkt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch, was der Ferb gemeint hat, dass das eben auch sehr, weiß ich nicht, ob du das jetzt so sagen wolltest, auch niedrigschwellig war im Endeffekt. Also das waren jetzt keine akademischen Diskussionen mit Leuten, die irgendwie in Frankfurt Philosophie studiert haben oder sonst irgendwas.
Die führe ich auch heute noch nicht.
Ja.
Ich finde, man konnte da schon gute Gespräche führen, auf jeden Fall.
Ja gut,
so
aber
ist nicht irgendwie.
Gute Gespräche ist ja nochmal was anderes.
Nee, aber ich finde auch gute Diskussionen auch. Also ich erinnere mich dann wirklich an gute Abende auch, von mir aus auch gerne gerade mit so älteren Gästen auch irgendwie so.
Ja.
Von mir aus auch gerne. Das war auch, da gab es spannende Gespräche so irgendwie auch einfach. Vor allem, und es wurde auch zugehört. Also du wurdest halt auch ernst genommen so irgendwie. Du bist als 15-Jähriger trotzdem halt irgendwie so, man hat ja, klar wurdest du vielleicht auch ein bisschen veräppelt, aber die Leute trotzdem, die haben dir zugehört und sich mit dir ausgetauscht.
Ja,
irgendwie.
Ja.
Das fand ich halt sau wichtig, weil, keine Ahnung, so irgendwie so, wenn du da nicht irgendwie diese, abseits so von dieser Bauernmeinung warst irgendwie so, weil diese Diskussion, die ich da führen konnte, die hätte ich halt mit den ganzen Leuten da bei mir auf dem Kaff nicht führen können irgendwie, weil die halt einfach ein ganz anderes Mindset hatten.
Ja,
irgendwie.
Safe.
Vielleicht. Und daran wollte man ja weg und deswegen war das gerade so erfrischend, da Leute zu treffen, so die ähnliche Ansichten haben oder zumindest Unfairheiten sehen vielleicht auch oder Probleme haben einfach oder Sorgen haben.
Also es war auf jeden Fall ein ganz guter Grundstein schon mal.
Vielleicht war das auch damals schon so, dass es, also man darf sich das ja jetzt auch nicht so vorstellen, dass das jetzt eine große Clique war, sondern ich würde sagen, gerade so zu Jui-Zeiten waren das auch schon kleinere Sub-Cliquen. und ich glaube, da gab es nämlich auch schon so ein bisschen verschiedene Ausrichtungen. Da gab es dann eben welche, die waren eher so auf diesem Punkrock, Interesse, einfach so Musik und Subkultur. Und dann gab es ja aber auch tatsächlich Leute, die so aus der Antifa-Szene eben damals gekommen sind. Auch teilweise hatten wir Leute da, die dann aus größeren Städten, die dann auch zum Teil dann schon studiert haben, die dann auch zumindest hin und wieder dann zu Gast waren. So. Und mit denen man dann natürlich auch, je nachdem, in welcher Clique man da jetzt genau unterwegs war, je nachdem, mit wem man persönlich besser konnte, halt dann da auch wahrscheinlich so seine eigene kleine Bubble nochmal hatte. So. Deswegen glaube ich, ist an beiden was dran, auf jeden Fall. Und ich sehe halt eben vor allem, dass da eben, ja, wie du das gesagt hast, ein Grundstein gelegt worden ist für das, was dann passiert ist.
Also ich würde auch, glaube ich, davon auch nochmal erwähnen wollen, dass nicht nur Punkrock da lief in Wirklichkeit. Da lief auch Metal, da gab es auch Metal-Konzerte, da gab es auch Indie-Konzerte dann auch gegen Ende, so, das muss man auf jeden Fall sagen. Und keine Ahnung, ich glaube, das Einzige, was No-Go war halt so Rechtsrock und Onkels, die sind da nicht gelaufen, aber auch so Sachen wie Rammstein zum Beispiel, die sind dann da auch mal gelaufen auf jeden Fall. Also gerade, ja. Es war schon auch durchmischt, sage ich auch mal. Und da, natürlich hat das auch zur Diskussion geführt vielleicht irgendwie so, aber das war jetzt nicht nur, dass da irgendwie dann Slime die ganze Zeit lief irgendwie. Da lief auf jeden Fall dann doch ein komplexeres Musikprogramm dann doch irgendwie so. Je nachdem, wer auch gerade da die Kontrolle halt hatte oder man durfte sich auch gerne mal was wünschen irgendwie so. Aber da lief schon auf jeden Fall klar eher Sachen in Rock, Metal, Punk-Richtung immer irgendwie. Ganz selten mal vielleicht was anderes irgendwie. Aber ja, weiß nicht, Reggae vielleicht noch irgendwie zum Beispiel, gab es da auch Fans auf jeden Fall.
Ich glaube auch, dass da wieder so ein bisschen der Unterschied war zwischen dem Leiterteam und den Gästen, dass die Gäste dann doch mehr auf diesem Punkrock, auf diesem Deutschpunk unterwegs waren und das Leiterteam dann doch auch hier mal ein bisschen Metal eben zum Beispiel, wo ich mich dran erinnere, eben reingebracht hat oder sonst irgendwas. Oder auch die ich auch damals als deutlich unpolitischer empfunden habe, als jetzt die Gäste, das Leiterteam eben. Und ich glaube, im Endeffekt hat sich das dann auch später eigentlich gezeigt. Also als dann das politische Aufbegehren im Endeffekt, die richtige Politisierung dann eingesetzt hat, war ja auch vom ehemaligen Leiterteam eine junge Frau aus dem Leiterteam, die hat sich dann engagiert eben und der Rest war ja dann auch einfach von der Bildfläche verschwunden.
Nie wieder gesehen, ja.
Richtig.
Ja, tatsächlich.
Das ist auch vielleicht, ich weiß nicht, ob jemand von euch noch was dazu sagen will, aber ansonsten könnte man auch gleich schon den Übergang machen zu, wie ist es denn zu Ende gegangen mit der Jui? Was ist denn da passiert?
Ja. Also das habe ich ja vorhin schon mal gemeint. Also ich finde auch, man hat halt auf jeden Fall auch dann gemerkt, und das haben auch Leute dann zu mir gesagt, weil ich dann gesagt habe, wann ist denn mal wieder ein Punk-Konzert? Und die haben gesagt, nee, die haben keinen Bock, die wollen lieber andere Sachen machen. Und dann schon leider, ich habe auch ein bisschen gemerkt, dass sie gerne was anderes machen würden. Und ich glaube, die haben dann auch versucht, so ein bisschen sich mehr mit der Stadt anzunähern mehr. Und zum Beispiel, die haben lange, lange gebettelt dafür, dass sie eine neue Spülmaschine kriegen, was ich überhaupt traurig finde, dass irgendwie das Jugendzentrum so lange betteln musste, eine gebrauchte Spülmaschine irgendwie dann zu bekommen, irgendwie vom Wertstoffhof irgendwie so. Das ist also, und da waren die dann so richtig froh, so, ja, guck, jetzt haben wir eine neue Spülmaschine bekommen, haben gefühlt ein halbes Jahr dafür verhandelt irgendwie und sind dann dem CSU-Arschloch-Bürgermeister dafür richtig in den Arsch gekommen. Also das war auf jeden Fall so, das habe ich da schon nicht so ganz verstanden. Und ja, ich kann verstehen, dass sie dann gesagt haben, so irgendwie so, ja, keine Ahnung, wenn wir so ein Punk-Konzert machen, dann kommt ihr alle, besauft euch irgendwie und wir müssen halt aufräumen am nächsten Tag und ihr seid halt undankbar und wir hätten halt gerne vielleicht auch mal Gäste, die sich dann da halt, den Respect the Space irgendwie, sagt man dazu heutzutage, glaube ich, irgendwie. Und das konnte ich dann schon irgendwo verstehen, aber keine Ahnung, ich habe auch sogar Fotos, glaube ich, oder irgendwie so dann auch so von anderen Konzerten, dass ich dann auch immer jemand bin, der dann gerne trotzdem danach dann auch mal einen Besen in die Hand genommen hat. Und ich glaube, das war vielleicht auch so ein Fehler vom Leiterteam, dass man dann irgendwann gesagt hat, einfach mal gegen Abend, so Freunde, entweder jetzt hier heimgehen irgendwie oder wer noch ein Bier trinken will, der muss dann halt noch einen Besen in die Hand nehmen. Also das war ganz selten mal, dass man, und das hat dann, glaube ich, dann eben auch dann nur die Person, die mit uns befreundet hat, öfters mal gemacht, dass sie gesagt hat, so hier, nimm dir dann mal einen Besen und räum mal noch ein bisschen auf, so irgendwie so. Und das ist, ich glaube, das wäre vielleicht öfters noch wichtig gewesen, weil du warst dann halt der Konsument, du konntest da machen, was du willst, du konntest echt benehmen wie die letzte Sau.
Naja, aber am Ende ist...
Und du warst halt nur Gast.
Ja, genau, aber am Ende
so,
und, ist
und das... Und das hätte man vielleicht, naja, ich glaube, das hätte man halt vielleicht mehr so einbringen müssen irgendwie oder dann, keine ja, Ahnung, dann doch vielleicht mal mehr offene Treffen machen müssen auch für die Gäste irgendwie oder keine Ahnung, mehr Möglichkeiten, weil ja klar, viele Leute sind da gekommen, haben dann halt ausgenutzt, dass sie da halt machen konnten, was sie wollten und...
Na gut, aber dann hätte man ja im Vorfeld irgendwie mit bestimmten Gästen irgendwie oder irgendwie abklären müssen, hey, hast du Bock zu helfen? So, du hilfst bei der Veranstaltung jetzt mit. Ansonsten ist das aber halt auch einfach das Los des Veranstalters, dass er gucken muss, dass hinterher die Bude wieder sauber ist. Na, du kannst ja nicht irgendwie von Gästen, die da hinkommen und Eintritt zahlen, irgendwie verlangen, dass sie irgendwie noch bis Urs bleiben und da sauber machen.
Vor allem von Gästen, die halt komplett losgelöst sind von der Struktur. Das ist, glaube ich, auch nochmal sowas, dass da, wenn da so ein bisschen Verantwortlichkeit oder so ein bisschen eben das Feeling dafür da gewesen wäre, dass man da eben nicht nur der Gast ist, der halt dann am Ende dann doch auch nichts zu melden hat, so, dann glaube ich, hätte man da ein anderes Bewusstsein für herstellen können.
Auf jeden Fall.
Aber ich würde sagen, aufgeräumt wurde auf jeden Fall am letzten Abend. Da wurde mal kräftig feucht durchgewischt, kann man so sagen, oder?
Ja.
Also ich muss sagen, ich war an diesem legendären Abend dann gar nicht da. Ich habe es nur nachher mitbekommen. Irgendwie.
Ich glaube, ich war da tatsächlich da.
Da musst du da mehr dazu erzählen. Also ich weiß natürlich, was los war, weil man drüber geredet hat und das am nächsten Tag alleine schon mitbekommen hat, irgendwie dann die traurige Nachricht irgendwie, aber da musst du vielleicht oder ihr da mehr erzählen, weil ich war an dem besagten Abend, war ich selber gar nicht da.
Ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zu sagen kann, außer dass eben eine Person aus gewissen Kreisen ja mal wieder seine 5 Minuten hatte und irgendwie in der Toilette den Spülkasten zertreten hat. Was dann die Stadt, der das ganze Ding ja eh schon irgendwie ein Dorn im Auge war, natürlich sofort genutzt hat, um zu sagen, naja gut, Wasserschaden, wir müssten da zu viel Geld reinstecken, fertig.
Zu dem Zeug, was da so passiert ist, finden sich auch auf fundstücke.info Texte, auch was damals so in der Zeitung stand. Und ja, im Endeffekt war das so, wie der Janik gesagt hat, da wurde ein Spülkasten eingetreten. Angeblich wurde auch ein Heizkörper aus der Wand gerissen. Das ist was ich selber nicht gesehen habe.
Habe ich auch nicht
mitbekommen. Wo ich auch nicht weiß, ist
es
das...
Es gab Heizungskörper da oben. Also ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall auch nicht der wärmste Ort immer war, auf jeden Fall. Es war wärmlich vielleicht von der Nähe und weil man wie so Ratten aufeinander
gehockt vielleicht, hat. Vielleicht im Sommer, weil es unterm Dach war.
Ja, aber ich wollte sogar, dass es funktionierende Heizung gab, so irgendwie so spannende Theorie auf jeden Fall.
Ob die funktioniert haben, ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Ich erinnere mich auf jeden Fall an Heizkörper. Ob wirklich einer entfernt worden ist, fachgerecht aus der Wand, das weiß ich jetzt.
Mit chirurgischer Präzision wurde herausgerissen. Nee, keine Ahnung, habe ich auch nicht mitbekommen. Was ich mitgekriegt habe, war natürlich der Spülkasten.
Der auch zu einem Wasserschaden geführt hat, das muss man sagen. Das ist dann irgendwie ins Stockwerk unten drunter gelaufen, wohl, das Wasser.
Ja, es kam ja dann irgendwie auch Aussagen von der Stadt, das ganze Ding wäre einsturzgefährdet. Was ich jetzt nicht unbedingt verstehe im Hinblick darauf, dass unten drunter diese Tanz- und Gesangsabende ja immer noch jahrelang stattgefunden haben. Ja. In dem angeblich einsturzgefährdeten Gebäude.
Ich glaube, da war die Ausrede, dass dass der Boden sich nach dem Wasserschaden halt voll Wasser gesaugt hat irgendwie. Also, die Räume waren schon extrem abgenutzt irgendwie. So,
ja, sicherlich.
So irgendwie einsturzgefährdet, glaube ich auch.
Also da
nicht, aber es war schon auf jeden Fall risky irgendwie so und keine Ahnung.
Da hätte
so,
auf jeden
so
Fall.
Wegen Schimmeln und so, das war ein viel wichtigeres Thema mal gewesen.
Ja, da hätte auf jeden Fall richtig viel Geld in die Hand genommen werden müssen von Seiten der Stadt. Da hatten die natürlich keinen Bock drauf. Ne? Und da ist natürlich einfacher, zu sagen, ja, hier, leck mich am Arsch, mach mal halt den Laden dicht.
Ja, die hatten halt, ja, wie gesagt, die hatten auch keinen Bock mehr. Die waren halt auch dann so, ja, wenn die Leute da so damit umgehen, einfach für die war das, das war nicht nur so wegen dem Wasserschaden, sondern auch so, okay, ihr wertschätzt es nicht, war ja auch ein Argument, dass man...
Obwohl ich,
Fressen für die halt
obwohl ich ja glaube, wenn die gewusst hätten, was danach auf sie zukommt, hätten sie den Scheiß renoviert.
Wahrscheinlich. Also kann man natürlich drüber spekulieren.
Ich glaube, das wäre denen das Geld wert gewesen.
Ich glaube, so einem oder anderen wäre es das tatsächlich, ja. Was ist denn danach passiert?
Naja, danach saßen wir ja quasi auf der Gasse. Na, gab ja nichts mehr, wo man sich hätte treffen können, außer vielleicht am Bahnhof wie der letzte Depp. Ja, dementsprechend ist dann da auch eine gewisse Politisierung passiert und der Kampf für ein neues Zentrum ging los.
Ja, ich glaube, vor allem war man halt auch unglaublich wütend erstmal, auch zu Recht erstmal auf die Person, die dafür verantwortlich war. Die war dann halt ein Sündenbock, aber dass man dann irgendwann hat man dann verstanden, so okay, gut, dass dann natürlich auch die Stadt da sich da natürlich einfach viel zu sehr aus der Affäre zieht. Also da war man auf jeden Fall auch einfach, glaube ich, war man vor allem auch erstmal wütend irgendwie. Ich weiß, glaube, am Anfang ging es noch, da war noch Sommer, da konnte man sich noch gut draußen treffen, auch am Main zum Beispiel irgendwie, wo wir viel Zeit verbracht haben. Und die Juli hatte ja eben Sommerpause gehabt, die sagen, wie hatte die dann immer weniger aus, war eher so ein Winter- und Herbstding vor allem auch.
Also es müsste so gewesen sein, dass das im Oktober geschlossen worden ist.
Ja,
also ja.
Ich habe das immer, okay, gut.
Weil das ich weiß mit der Sommerpause, das stimmt so nicht. Also Sommerpause gab es natürlich, aber da hat die keine Rolle gespielt.
Okay, gut. Und ich hatte das in Erinnerung, dass es dann, also nicht, dass es dann eher so Spätsommer, Herbst war, so irgendwie. Aber Oktober ist ja fast schon Winter eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Ja, man saß dann halt wütend auf der Straße und hat überlegt, okay, was wir machen. Dann war halt eine Frage. Also die Antwort war ja ziemlich schnell klar, dass es hieß, nee, die Jui wird nicht wieder aufgemacht, irgendwie so. Und dann war halt die Forderung, irgendwann dann war halt, na gut, dann wollen wir aber halt was Neues, war halt dann schon eine Forderung, die dann vielleicht schnell rauskam oder eine Idee, die dann halt naheliegend ist, so nach dem Motto so irgendwie. Und da wurde dann halt, na klar, ich glaube, eine der ersten Aktionen, die wir gemacht haben, war einfach mal, die war ganz süß, irgendwann haben wir einfach mit Straßenmusik gemacht und Geld gesammelt und überhaupt erstmal aufmerksam gemacht, irgendwie, ich glaube sogar, weiß ich, ob wir da sogar erste Flyer schon hatten einfach oder ob wir einfach nur Gespräche geführt haben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da zum Beispiel auch dann ich glaube, es war sogar die zuständige Jugendstadträtin, die dann da vorbeikam und dann auch gesagt hat, wir machen die Jugend nicht mehr auf und die fand es total frech, das schon alleine fanden sie schon frech irgendwie und nicht in Ordnung irgendwie so und dann so, und dass wir dann schon gesagt haben, nee, wir wollen auch gar nicht, dass die Jugend wieder aufgemacht werden ist, aber wir wollen halt ein Jugendzentrum haben halt einfach irgendwie so, weil das kann, dann wollen wir was anderes einfach.
Und ich glaube nämlich für das hat nämlich auch so, sag ich mal, dieser Punkrock-Geist, den wir da rege gepflegt haben, hat er nämlich dann sein Übriges getan. Also wir waren angefressen, wir waren relativ viele Leute für so eine kleine Stadt. Also man muss das halt immer im Verhältnis sehen dazu, wenn man sich so andere Politgruppen irgendwie anguckt, wo dann irgendwie 5 bis 10 Leute oder ja, sowas drin sind, irgendwelche Antifa-Gruppen oder so. Und wir waren halt...
Nee, wenn ich das jetzt mal in Relation setze, ne, jetzt sitzen wir hier rum in Aschaffenburg mit 3 bis 4 Mal so vielen Einwohnern. Hier kriegt niemand irgendwas großartig geschissen. Das sind alles irgendwie kleine Gruppen, die untereinander noch sich zerstreiten. Und wir waren damals halt irgendwie 20 bis 30 angepisste kleine Punker, die irgendwie Bock hatten, was zu robben.
Und, ne? und natürlich, wie ich sagen würde, durch den Deutschpunk so ein Stechen irgendwie. Sicherlich auch.
Man hatte einfach Bock.
Es gab auf jeden Fall einen richtigen Soundtrack, der da auf jeden Fall die richtige Energie geliefert hat. Ich glaube, was halt auch wichtig war, ist, dass man halt auch so einen gemeinsamen Feind hat. Das schweißt halt unglaublich zusammen halt einfach in Wirklichkeit, auf den man sich sagen.
Richtig.
Das darf man nicht vergessen. Das spielt da, glaube ich, ganz mit rein. Dass man dann hatte... Man war gemeinsam wütend auf irgendwas, es gab eine Ungerechtigkeit irgendwie, so die man erfahren hat, und da wollte man sich zusammen arrangieren, hat sich irgendwie zusammengetan und konnte dann auch überhaupt irgendwas benennen. Man hatte ja wirklich dann halt auch einfach was zu tun irgendwie, so irgendwie. Es war dann nicht so, na, wir hängen jetzt rum und müssen irgendwie Langeweile rumbringen, sondern so, nö, wir wollen irgendwas jetzt hier erreichen, wir wollen halt wieder was, und wir machen halt jetzt hier dann Stress irgendwie und dann irgendwann, aber keine Ahnung, finde ich auch so, wir haben ja nicht nur Stress gemacht, irgendwann haben wir uns ja auch angefangen zu treffen und zu sagen, okay, gut, da müssen wir halt vielleicht auch ein neues Konzept einfach mal der Stadt vorschlagen und haben uns ja wirklich auch hingesetzt und Pläne und sowas gemacht.
Ja, naja, das heißt auch Stress gemacht, ne? Also das war ja schon so, dass man irgendwie Aktionen geplant hat und durchdacht hat. Natürlich waren die unangenehm für Stadt und Einsatzkräfte, ne? Aber wie soll es denn auch anders funktionieren? Na, das war ja nicht so, dass wir irgendwie uns gedacht haben, naja, wir sind jetzt sauer, wir sind wütend, ich trete jetzt einfach irgendwas kaputt.
Beides, ja, würde ich sagen.
Ja, ja, so. Ja, ja. Also ich glaube auch beides.
Ja, aber
weil man war schon oft wütend irgendwie und dann gerade dann vielleicht auch dann, wenn man dann eben dann freitagsabends dann irgendwie, es war kalt, man hat links wo zu hingehen und hat halt angefangen dann Bahnhof dann nachmittags schon irgendwie Biere reinzulöten irgendwie so und dann war man, ja, dann hat man aber, das, aber man hat sich auch regelmäßig ja dann irgendwann wirklich getroffen und wir haben ja wirklich auch, das war mir auch wichtig nochmal zu sagen, wir haben dann ja auch wirklich ein Konzept geschrieben, wo wir ja auch die Fehler der Jui eingesehen haben, wo es darum ging irgendwie, da hat halt einfach ein Jugendleiter wirklich vielleicht gefehlt, der da wirklich auch eine Ansprechperson ist, die da geschult ist, irgendwie dann auch mit so Problemen umzugehen. Und dass wir auch gesagt haben, die Jui wurde jetzt dicht gemacht, weil wir da nur gesoffen haben und die Leute sich benommen haben. So, wir haben dann ein Konzept geschrieben für ein stinknormales Jugendzentrum in Wirklichkeit.
Naja.
Finde ich schon, weil so, oder wo wir ein Mitbestimmungsrecht gefordert haben irgendwie. Aber im Endeffekt irgendwie wollten wir ein neues Jugendzentrum und im Konzept stand drin, dass wir außer auf Veranstaltungen dann eigentlich kein Alkohol wollen irgendwie. Und dass wir eine Ansprechperson wollen einfach. Und ich finde, das ist ja irgendwie, dass das dann auch für die Stadt so utopisch war und auch das nicht drin war. Oder dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht haben, dieses Konzept überhaupt wirklich zu lesen, weil die immer wieder gesagt haben, nein, ihr bekommt die Jugend nicht wieder. Und wir gesagt haben, nein, wir möchten auch die Jugend nicht wieder. Wir möchten zum Beispiel beispielsweise ein Jugendzentrum ähnlich wie das Jukutz in Aschaffenburg oder wie das in Erlenbach, was ja einfach wirklich nicht mal so eine krass radikale Forderung war, finde ich jetzt persönlich. Sondern einfach eine Bodenschicht von, wir wollen einen Ort hingehen und wir möchten aber dort auch eingebunden werden. Dass wir die Fehler eingesehen haben. Wir sagen, klar, wir sind da die Gäste, aber wir würden gerne mitbestimmen dürfen einfach.
Ja, am Ende war das ja auch einfach ein riesiges Armutszeugnis für die Stadt. Jedes kleine Kuhkaff irgendwie außenrum hatte irgendwie einen Jugendraum, na, auch ja. mit Menschen, die da arbeiten. Aber genau das war ja dann auch wieder das Argument der Stadt, dass die gesagt haben, hey, irgendwie 2/3 von euch wohnen hier nicht. Geht doch einfach in euer Kuhkaff und geht da in den Jugendraum. So.
Also das mit dem Konzept, das sehe ich ein bisschen anders, aber da würde ich, glaube ich, dann später nochmal drauf zurückkommen. Weil ich glaube, dass dieses Konzept auch verschiedene Phasen durchlaufen hat. Und im Endeffekt ist das alles so losgegangen, um da jetzt mal so ein bisschen den zeitlichen Bogen zu spannen. So. Also es hat ein paar Monate so eine relative Ruhe gegeben, wo es eben so kleinere Straßenaktionen gab, wo es sich langsam so rauskristallisiert hat, welche Leute aus der alten Clique, aus den Zusammenhängen und so weiter, haben da irgendwie Lust, irgendwie was aktiv zu machen. Unsere erste richtige Aktion war ja dann die Besetzung vom Marktplatz, vom Schnatterloch. Ne? Mhm. Also das war ja dann im März und ich glaube, da haben wir eigentlich auch schon viele, viele Stärken ausgespielt, die uns vielleicht damals noch gar nicht so klar waren. Wir waren eine relativ offene Gruppe, aber haben es eigentlich komplett offene Gruppe, die es aber trotzdem geschafft hat, subversiv irgendwie sich zu organisieren und auch praktisch aus dem Nichts heraus aufzutauchen und Aktionen durchzuführen, wie eben zum Beispiel die Besetzung vom Marktplatz. Da hatten wir dann schon unsere ersten Transparente. Da hatten wir schon eine Feuertonne, die, wenn ich mich richtig erinnere, in der Nacht vorher in der Nähe irgendwo deponiert worden ist, dass man die nicht irgendwie da noch hinschleppen muss und haben da, glaube ich, auch schon das erste Mal gegrillt.
Ja, ich meine auch. Ich glaube, die Feuertonne stand dann auch irgendwie am Aufgang zur Burg. Ja. Ich glaube, da ist sie danach auch wieder hingekommen, irgendwie für zukünftigen Schabernack.
Ja, auf jeden Fall. Und es war ja vor allem, also ich glaube, was halt auch gut war, es war halt symbolisch halt auf jeden Fall auch für ein Schauspiel halt auch für die Leute ist halt aufgefallen, weil die Leute waren halt verwirrt, was das jetzt soll, weil wir halt waren ja auch alle da vermummt. Und haben halt auch einfach so der Polizei halt auch, ich glaube, das war für die ja dann schon auch immer schlimm, dass die alleine schon da auf die Forderung, so, ja, wir würden jetzt gerne mal deinen Ausweis sehen, halt einfach die Leute Nein gesagt haben einfach. Das war ja schon für diese Dorfbullen einfach, da waren die ja schon komplett überfordert irgendwie. Aber ich weiß auch, dass dann irgendwie die dann auch richtig wütend waren und dann auch der eine dann gesagt hat, wir waren damals ja noch Kinder im Alter so Durchschnitt 15, 16 und der dann einfach gesagt hat, ich ziehe euch gleich vom Brunnen runter und breche euch die Nase. So, das ist so ein 30-40-jähriger Mann so irgendwie, so halt so, ja gut, aber und dann wusstest du direkt, ah gut, deswegen werden in diesen ganzen Bullen-Songs irgendwie, die ganzen Deutschland-Songs, die Bullen als Wichser betitelt, wegen solchen Leuten, wurdest du direkt bestätigt halt auch.
Ja, das ging dann nochmal über dieses, du hast bunte Haare und Piercings in der Fresse, wenn du mir jetzt über den Weg läufst, kontrolliere ich dich. Das ging da nochmal drüber raus.
Ne? Man muss sich das, also wenn jetzt jemand Miltenberg nicht kennt, man muss sich das so vorstellen, es gibt da eben einen historischen Marktplatz mit einem Sandsteinbrunnen, der zu dem Zeitpunkt wegen Winter abgedeckt war mit Holzplatten.
Und, zweistöckig.
Und umgeben von alten Fachwerkhäusern. Und das ist so eine Touri-Attraktion, da laufen die ganzen Touri-Gruppen vorbei, da sind die Fremdenführer unterwegs, da gibt's irgendwelche Cafés und so weiter, wo Leute irgendwie sitzen. Und da waren wir eben mitten zentral in diesem Fotomotiv mit, ich glaube am Anfang werden wir wahrscheinlich so 20 Leute gewesen sein oder so und wie auch schon gesagt, fleißig vermummt und so weiter. Vom Bild her würde ich sagen, geprägt so das Bild der 90er Jahre Autonomen oder so irgendwas. Das war schon sowas, wo wir da auch unsere Anleihen hatten, so stylmäßig.
Niemand hat uns erkannt.
Ja.
Außer unsere Eltern.
Ja. Aber mal eine Frage, also ihr seid dann dahin, hattet Transpis oder was dabei?
Genau.
Und Fahnen
und Flyer oder da noch nicht?
Ich glaube, Flyer gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher.
Also ich behaupte nein.
Ich glaube, die Flyer, dass wir wirklich Flyer gemacht haben und
das lief dann ja auch alles erst unter der autonomen Gruppe, oder?
Da bin ich mir auch nicht sicher, ob da vielleicht die Website schon existiert hat.
Aber ihr habt dann da im Endeffekt gegrillt. Also ihr habt dann da diese Feuertonne gehabt und auf der irgendwie gegrillt.
Ja, genau. Wir hatten irgendwie diese Feuertonne am Schnatterloch angeschürt. Ich glaube, wir hatten auch noch ein paar Einweggrills oder so, die da vielleicht noch rumstanden. I don't know.
Ja, ich glaube, es ging vor allem ging es einfach darum, einfach dieses ironische Ding halt einfach zu sagen. So, dann sind wir jetzt hier und jetzt irgendwie so, dann nehmen wir uns halt jetzt einfach hier einen Raum und halt auch da halt in dem Fall halt jetzt kein Haus oder irgendwas, sondern jetzt einfach. Nee, diesen Brunnen, so was ja eigentlich albern klingt, aber wie gesagt, das war halt mit einer der Theorie-Attraktionen irgendwie. Also wie gesagt, das hat ja auf jeden Fall Leute wirklich auch gestört. Also es hat ja die Stadt genervt, die Bullen waren total entsetzt und aggro auch der eine, wo ja wirklich, wie gesagt, richtig aggro auch.
Also ich erinnere mich auch noch daran, es hingen auf jeden Fall Transpis vom Brunnen runter und es lagen auch Transpis vom Brunnen auf dem Kopfsteinpflaster.
Hab noch Fotos von dem Tag auf jeden Fall auch daheim.
Und auf dem Brunnen saßen und standen wir mit Fahnen und vermummt und ja, hat vielleicht auch schon so ein bisschen auf vorbeigehende Touris ein bisschen einen aggressiven Eindruck gemacht.
Ja gut, das ist, glaube ich, ein Bild, was man als Stadt irgendwie nicht haben möchte und das ja vielleicht auch so ein Ding ist, uns die Räume oder wir nehmen uns den öffentlichen Raum, oder?
Für uns war das auch ein Fez auf jeden Fall. Also wir waren es halt witzig.
Es war auf jeden Fall eine Mordsgaudi.
Es war ein Spaß für uns und es war halt auch so ein bisschen so ein Schauspiel, sage ich jetzt eher mal, auch einfach irgendwie so vor allem einfach so. Es hat halt auch, wir wollten ein bisschen aufmerksam machen.
Schau, wie angepisst ich bin.
Ja, aber wir wollten ein bisschen aufmerksam machen und haben halt auch aufmerksam dann bekommen oder wir wirklich gemacht. Also mehr, ist total absurd einfach.
Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das eine unserer Stärken war. Und zwar, dass wir ein gewisses Auftreten hatten, sag ich mal. Ein gewisses selbstbewusstes Auftreten auch, das ich später auch allgemein in der linken Szene vermisst habe, muss ich sagen.
Was ich auch sehr, sehr krass fand dafür, dass wir, also wann war das im März? So. Ich glaube, es, irgendwann relativ Anfang des Jahres.
Also ich hatte auf jeden Fall,
ich bin irgendwie 2 Monate vorher 16 geworden. Ja,
Es war kalt auf jeden Fall. Also ja, noch so, es war kein Schnee, aber es war auf jeden Fall Pulli-Jacken-Wetter auf jeden Fall. Keine Ahnung, damals
Im Februar war das.
Dann bin ich 1 Monat vorher, war ich 16. So, ne? Und vor allem für dieses junge Alter halt.
Wie war denn so der Altersschnitt bei euch in der Gruppe?
Naja, also ich glaube, ich war so mittel. Ne? Ich war gerade 16, Ferb ein Jahr älter, Hannes noch mal älter. Gab aber auch jüngere Leute als mich.
Ich würde sagen, 14 wirklich maximal bis 19, also schon wirklich eher Teenager. Ja. Also waren ganz wenig Leute von uns, die dann volljährig waren irgendwie oder dann wurden einfach.
Auf jeden Fall U20.
Ja. Das war, glaube ich, ich war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt dann 18 oder gerade 18 geworden. Und ich war einer von den Ältesten.
Ja, vielleicht noch Zeller, aber der da ab und an mal mit bei war.
So ja, dein Alter. Der ist so mein Alter, ja.
Und dann danach ging es eigentlich nur jünger.
Ja. Ist ja auch ungewöhnlich, oder? Dass sich da so eine Gruppe zusammenfindet und ja auch wirklich so Konzept irgendwie ausarbeitet, dann so Aktionen auch gezielt macht, also auch unter Absprache und Vorbereitung.
Aber ich glaube, dafür hat es dann auch schon die älteren Personen in der Gruppe auch gebraucht. Na, wenn ich jetzt von mir ausgehe, damals mit irgendwie gerade 16, von mir alleine hätte ich das so nicht gemacht.
Ja.
Na, da wäre es wahrscheinlich eher so, ja, Hauptsache irgendwie Krawall machen gewesen.
Ja.
Das finde ich auch interessant, aber das würde ich, glaube ich, auch noch ein bisschen schieben, das Thema, wie die Gruppe so dann an sich funktioniert hat und so weiter, weil das sich ja dann auch erst im Lauf der Zeit so rauskristallisiert hat. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, also es gab, wenn die Dokumentationen so stimmen, dann gab es wohl mehrere Marktplatzbesetzungen.
Ja, ich glaube, es waren ein paar.
Also dieses Konzept, das wurde dann wiederholt. Es gab dann irgendwann, wann genau, kann ich jetzt leider auch nicht mehr sagen, gab es dann den Blog miltenbergautonom.blogspot.de, heute leider nicht mehr zu erreichen. Da wurde dann über so verschiedene Themen berichtet. Da gab es dann teilweise Artikel über irgendwelche Situationen mit Polizisten, mit Nazis, was eben so diese Clique damals irgendwie bewegt hat. Teilweise auch schon ein bisschen bisschen weiter gedacht und so weiter, wo dann erste Funken von organisiertem Anarchismus und Anarchosyndikalismus dann auch in die Gruppe gekommen sind, würde ich sagen, weil auch hier wieder gingen verschiedene Prozesse Hand in Hand, da ging dann diese politische Praxis, sage ich mal, von diesem Aufmerksamkeit erzeugen. Wurde übrigens auch immer direkt im Main-Echo, also der regionalen Zeitung, wurde das auch immer direkt verarbeitet. Das war natürlich auch ein gefundenes Fressen für die, einfach abgefahrene Bilder so aus dieser kleinen Touristenstadt halt, weil Bilder, glaube ich, da sind wir uns wahrscheinlich einig, Bilder konnten wir erzeugen.
Auf jeden Fall, ja.
So, es ging dann meiner Meinung nach nämlich mit dem Ausbau, mit der Routine, die man auch innerhalb dieser Gruppe gefunden hat, ging es immer mehr in eine politische Richtung. Man hat dann auch angefangen, Demonstrationen zu besuchen, im ganzen Bundesgebiet, teilweise sogar im europäischen Ausland dann. Und natürlich, aber der Hauptfokus war trotzdem immer noch Miltenberg und die große Klammer war diese Jugendzentrum-Thematik, die dann sich auch ein bisschen verändert hat. Am Anfang war das, glaube ich, noch relativ vage, da ging es eben drum, das muss irgendwie halt so ein Jugendzentrum sein und wenn man sich so diese Flyer anguckt, zumindest so einen älteren, den ich jetzt nochmal gelesen habe in der Vorbereitung, da scheint mir wirklich ein anarchistisches Konzept auch zugrunde zu liegen von einer wirklichen Selbstverwaltung und natürlich hat sich das auch in der Gruppenorganisation dann gezeigt. Also da wurde sehr, sehr viel diskutiert. Es gab, glaube ich, das waren entweder wöchentliche oder zweiwöchentliche Treffen, auch mit einer sehr großen Beteiligung, also wo auch, glaube ich, heutige Politgruppen sich die Finger danach lecken würden. Also das waren, ich erinnere mich an die großen Treffen, wo wir, glaube ich, 30 Leute waren. So.
Ich würde auch sagen, so 20, 30 Leute war dann oft schon so das Ding, dass wir dann wirklich mehrere Tische zusammenstellen mussten dann im Café Farbe, wo wir uns dann in Miltenberg treffen durften. Im Sozialcafé durften wir uns mittlerweile immer treffen dafür.
Genau, das Sozialcafé der Caritas, ja. Das war dann so ein Anlaufpunkt für uns.
Da waren wir dann doch willkommen und da durften wir dann unsere Treffen dann machen. Freitags waren wir ja auch immer dann nachmittags angesetzt und waren wir auch wirklich viele Leute.
So ich glaube auch wöchentlich,
so.
Ne?
Ich glaube auch wirklich wöchentlich. Also ich weiß nämlich auch so, dass ich dann einmal irgendwie dann noch in der Schule dann irgendwie mich gehetzt habe und noch eine Probearbeit nachschreiben musste irgendwie. Und die habe ich dann da so hingehunzt irgendwie, dass die Lehrerin mich danach nochmal fragen musste und sagen musste, so, ich kann es nicht lesen, was ist denn da los irgendwie? So, ich muss halt nach Miltenberg, wir haben jetzt ein Treffen.
Das wird dir heute auch nicht mehr, wird dir heute nicht mehr passieren, dass du sagst, ey, beeil dich, ich muss los, ich hab Plenum.
Damals wäre ich gesagt, oh, heute wäre es andersrum, aber da war man halt noch motiviert, da war man halt noch Feuer und Flamme.
Ja, und ich hab diese Pläne oder Treffen oder wie auch immer man es jetzt nennen will, irgendwie auch zum Großteil als sehr positiv empfunden. Also jetzt nicht so, dass wie heute bei irgendwelchen Plänen, dass du hingehst und dir einfach schon im Vorfeld denkst, oh fuck you, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jetzt wird sich wieder nur in der Luft zerfetzt und man muss über allen Scheiß einfach Stunden diskutieren, obwohl es völlig unnötig ist.
Ich glaube, was da halt gut war, ist, dass wir halt einfach noch einfach jung waren und auch einfach diese jugendliche Motivation hat da noch viel mit reingespielt, dann dass man dann eben dann die anarchistischen Einflüsse, die man dann eben gerade dann irgendwie vielleicht ganz frisch gewonnen hat, also ich weiß noch genau, ich bin angefangen da zu lesen, ich glaube eines der ersten Bücher dann, die ich da auch damals war ABC des Anarchismus zum Beispiel und war dann da richtig begeistert auch irgendwie so.
Ja, auf jeden Fall, also so Bücher wurden rumgegeben auch in der Gruppe.
Ja, und man ist ja dann auch, wie gesagt, auch schnell in andere Städte gefahren und kannte dann auch andere Gruppen und war auf Demos dann Gleichgesinnte getroffen irgendwie so. Und ja, klar, also ich war auch, manchmal waren die Pläne auch nervig, manchmal war es auch schwierig, sich zu konzentrieren, weil ein paar Leute wollten dann halt doch eher ein bisschen Blödsinn auch erzählen, so, ich weiß auf jeden Fall auch, dass es da manchmal dann Leute dann gab, so, wir setzen jetzt auch über einen anderen Tisch, bla bla bla, das ist dann der produktive Tisch irgendwie, so, so Situationen hatten wir natürlich auch.
Ja, natürlich, das bleibt ja auch nicht aus.
Eben, aber was glaube ich auch wichtig war, ist, dass wir halt auch regelmäßig dann einfach Aktionen gemacht haben und durchgeführt haben irgendwie. Und das glaube ich, das Ding war, wenn wir halt wirklich dann auch nur beim Reden geblieben wären oder nichts gemacht hätten oder auch die Aktionen nicht gebracht hätten, dann wäre es halt, glaube ich, demotivierender gewesen irgendwie. Aber man hat sich ja immer bestätigt gefühlt irgendwie so.
Ich glaube, was auch ein ganz großes Ding ist, ist, dass das so diese Jugendzentrum-Sache einfach so was Greifbares auch war.
Ne? Ja, ja, auf jeden Fall.
Also es war nicht irgendwie irgend so ein abstrakter Mist so, sondern das war halt greifbar so. Da hat man irgendwie drauf hingearbeitet und man wusste auch irgendwie, ja, das ist nicht irgendwie eine Utopie, sondern es ist möglich, dass wir das irgendwie hinkriegen.
Und trotzdem, und da möchte ich wirklich drauf hinweisen, es war aber trotzdem auch immer der große Gedanke, also zum Thema Jugendzentrum. Ich habe hier zum Beispiel auch ein altes Transpi, ich versuche das mal zu entschlüsseln, was hier auf diesem schlechten Bild, was ich da entschlüsseln kann, eben, da steht drauf, für ein unabhängiges, soziales Politik-, Kunst- und Kulturzentrum. Also wo dann, das ist dann aus deutlich später dieses Transpi gemalt worden. Aber da sieht man auch diese Entwicklung, dass es da um mehr ging. Da ging es nicht nur drum, irgendwie einen Aufbewahrungsort für Jugendliche zu schaffen, sondern ich behaupte, da wurde die anarchistische Revolution vorbereitet.
Es hat sich so ein bisschen angefühlt auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, da muss man, ich habe mir jetzt Gedanken gemacht irgendwie, so wie wir das machen wollen. Weil es waren natürlich Übergänge und auch Überschneidungen irgendwie. Aber es gab ja die Jugendinitiative, es gab AUKRUM, also die Autonome Gruppe Miltenberg. Dann später gab es irgendwann mal MILZ-Initiative, also Miltenberg-Zentrum, wo man dann gesagt hat, okay, warum sollen wir eigentlich nur ein Zentrum für Jugendliche fordern irgendwie so. Ich glaube, das war dann später irgendwie. Also das waren oft natürlich dieselben Leute, aber das waren halt mehrere Sachen auch irgendwie so. Und ich glaube, bei dem Jugendinitiative-Treffen kam jetzt, glaube ich, da haben sich noch mal mehr Leute dafür begeistert, als jetzt irgendwie Samstag früh aufzustehen, um im Wochenendticket auf irgendeine Demo zu fahren zum Beispiel.
Das war tatsächlich damals eine strategische Entscheidung. Also erinnere ich mich tatsächlich noch ziemlich genau dran, wie das auch diskutiert worden ist, dass wir damals eine Trennung, ab einem gewissen Zeitpunkt eine Trennung wollten, dass wir gesagt haben, wir machen diese autonome Gruppe, die sich auch um Antifa-Kram und so weiter gekümmert hat. Und dann gab es nochmal die autonome Jugendinitiative JUTZ, hat dann auch so verschiedene Namensänderungen durchlaufen. Am Ende hieß es JUTZ, Jugendinitiative für ein unabhängiges Zentrum. So. Ja, also es gab da dann auch auf jeden Fall die Trennung mit auch Überschneidung und was dann, glaube ich, auch wichtig war für die Funktionsweise der Gruppe. Wichtig auch, es ist halt wirklich andauernd was passiert. Also der Druck von unserer Seite, der wurde massiv aufrechterhalten. Also es gab regelmäßig diese Besetzung von irgendwelchen öffentlichen Plätzen, die dann umfunktioniert worden. Es gab irgendwelche Aktionen am Mainufer, wo dann Tische und Stühle aufgebaut worden sind. Es gab Protestaktionen, bei denen zum Beispiel das Rathaus mit Eiern beworfen worden ist. Es gab
die Feuerwehr anrücken musste für zwei Eier.
Ja, aber das fanden die auch ganz wild. Also das muss man halt auch ja. den Kontext sehen, dass das halt für die ganz
also ja,
ganz
also krass man hat ja auch einfach irgendwie also, hintenrum irgendwie mitbekommen, dass sich die städtische Polizei teilweise wirklich gefetzt hat, wer denn am Wochenende Dienst schieben muss, ne? Weil wir einfach wirklich jedes Wochenende irgendwie Vollgas gegeben haben. So, sei das jetzt irgendwie so, ach, wir machen jetzt einfach eine Sponti vom Bahnhof zu sonst wohin, ne? Oder eben wir besetzen jetzt den Marktplatz oder wir machen hier eine Beachparty auf dem Marktplatz und setzen dabei irgendwie den kompletten Pumpraum des Brunnens unter Schaum.
Richtig, da wurden dann so ja. die Touristenattraktionen in Badeanstalten in öffentliche umgewandelt. Kommunal schrieb damals die Aktion mit dem höchsten Freizeitwert. Finde ich eine sehr, sehr schöne Beschreibung.
Ich glaube, das war auch also tatsächlich die Aktion mit dem höchsten Sachschaden.
Obwohl es eigentlich gesagt hat, nee, wir müssen immer wieder was Nettes machen. Das sollte dann eine bunte, lustige Aktion werden.
Ja, jetzt der Schaum kommt oben aus dem Brunnen raus und alles wird voll super.
War ein bisschen,
es konnte ja keiner damit rechnen, dass der Brunnen, dass das einfach so ein geschlossener Kreislauf ist und dieser scheiß Pumpraum den Schaum immer wieder durchpumpt.
Ich glaube, dass wir nicht mehr dafür belangt werden können, dass wir jetzt so offen darüber reden können.
Naja, ich möchte mal sagen, dass keiner von uns zugibt, da Schaum in den Brunnen gekippt zu haben. Es ist davon auszugehen, dass das aus dieser Gruppe kam, aber wer das war, keine Ahnung.
Also ich weiß nämlich auch nicht, ich glaube, dass das Problem war, dass es nicht nur der Pumpkeller gelitten hat, sondern auch der nebenanliegende Aktenkeller vollgelaufen
genau,
ist.
Genau, das Archiv. Also glaub, das Archiv, da also war auch ein Schaden, ja.
Das war richtig...
Also es waren auf jeden Fall mehrere tausend Euro Sachschaden.
Ja, obwohl wir nur wirklich dachten, ja, heute machen wir was Nettes, Bundesfriedliches, ist ja auch gutes Wetter.
Wir machen Schaumparty, die Leute freuen sich, vor allem die Kinder, die vorbeilaufen.
Die Leute haben sich auch gefreut, dass dann, das ist ja eine witzige Aktion, irgendwo im Nachhinein war das, Leute, Jungs, das ist aber nicht so
witzig. War das nicht auch irgendwie diese Aktion, aus der die geniale Aussage rauskam, Jungs, ich will euch ja nicht aufstacheln, aber macht die City platt.
Fragen über Fragen. Das Problem ist, dass diese Abende auch verschwimmen halt einfach, weil sie sehr ähnlich waren einfach.
Das ist richtig. Und die Dokumentation ist auch unvollständig. Also man muss dazu sagen, wir haben damals nicht alles dokumentiert, leider, was passiert ist. Und ganz viel von dem, was passiert ist und gut dokumentiert ist, kam von außen. Das hat zum Beispiel dann der Blog kommunal.blogspot.de hat das so ein bisschen als seine Aufgabe gesehen, uns da zu begleiten, also die Aktionen zu fotografieren, was wir auch damals ein bisschen vernachlässigt haben, zumindest teilweise. Und
jetzt wollte da auch niemand Fotos machen. Also wir haben ja, also das war auch so ein Ding. Also Fotos waren halt einfach alte Antifa-Tradition einfach verpönt.
Naja,
einfach.
Ich habe schlechte Erfahrungen mit Fotos gemacht. Frag meine Mama. Ja,
vielleicht ist es so eine, die Geschichte sollten wir am Ende nochmal vielleicht erzählen, als kleinen Abschlusslacher.
Ich weiß nicht, ob ich die erzählen will, das ist so peinlich.
Dann erzähle ich sie.
Na gut.
Aber an sich finde ich, dass sich die Aktionen halt auch einfach wirklich sauwitzig anhören. Also vielleicht im Nachhinein gab es Ärger oder auch nicht, aber währenddessen hört sich schon cool an.
Tatsächlich sind wir, glaube ich, nie wirklich belangt worden für irgend so einen Scheiß.
Okay.
Also Es gab mal ein, zwei Ausreißer, da ging es aber nicht um die Aktion selbst, sondern eben um Vermummungen oder sonst was.
Ja.
Aber nie dafür, was wir jetzt am Ende wirklich für eine Aktion gemacht haben. Da sind wir eigentlich immer super gut weggekommen mit.
Ja, weißt du, weil das finde ich ist ja auch so eine Sache, dass es ganz viele Aktionen auch gibt, wo man hingeht und sich denkt, ja, das ist irgendwie für die richtige Sache. Aber vieles ist, oder gerade zu meiner Erfahrung ist vieles irgendwie so rumstehen, ja, Redebeiträge hören oder so. Man sagt, ja, ist wichtig und gut, dass ich hier bin. Aber irgendwie, ja, so ein, wie hieß es, Freizeitwert oder so.
Jawohl, Freizeitwert.
hat irgendwie nicht. Und das hört sich schon an, so für eine bestimmte Sache, für die wir einstehen. Aber wir haben auch echt scheiß viel Spaß dabei.
Also ich glaube, auch Redebeiträge gab es bei uns nie besonders viele.
Es gab also, am Ende gab es ein Megafon.
Ja, genau. Aber es war schon immer eher so, wir machen jetzt irgendeinen witzigen Scheiß. Die Leute werden irgendwie darauf aufmerksam und man kommt so mit den Leuten irgendwie ins Gespräch.
Ja, aber am Ende hatten wir halt eben ein Megafon, mit dem dann auch immer regelmäßig Durchsagen gemacht worden sind, um den Leuten so zu erklären, was hier überhaupt passiert. Ja. Das war dann auch so ein Learning für uns, dass wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, manche verstehen einfach gar nicht, gerade Leute, die von außerhalb waren, wie gesagt, viele Touristen und so weiter, verstehen gar nicht, was hier überhaupt gerade passiert. So, da, wo wir dann gesagt haben, da muss man entgegenwirken, so, das muss man erklären irgendwie nach außen. Und dann gab es dann eben regelmäßig Durchsagen. Es wurde auch später dann eben Flyer verteilt, unter anderem mit unserem Freiraumkonzept. Es gab natürlich auch die Transpis, die allerdings immer nur, naja, ein Transparent, das spricht eben nur so, was du halt draufschreiben kannst. So.
Ja, das sind zwei Sätze und dann deal with it.
Das tut ein bisschen den Kontext herstellen, aber ja, da brauchst einfach mehr. Und das haben wir, glaube ich, damals sehr gut gemacht, dass wir es tatsächlich geschafft haben, diesen Spagat zu schaffen zwischen, auf der einen Seite haben wir eine tatsächliche, beziehungsweise vermutlich eher eine gefühlte Bedrohung für den Frieden in der Stadt dargestellt. So, wir waren in irgendeiner Form bedrohlich. Das war irgendwie für die Stadtverwaltung und für die Polizei nicht einzuordnen, was passiert. Wir waren unberechenbar. Und auf der anderen Seite haben wir es aber sehr gut geschafft, unsere Inhalte zu vermitteln und auch zu platzieren. Also ich habe jetzt auch beim Arbeiten an der Dokumentation festgestellt, wie viele Artikel es gibt aus der Zeitung Außenbote vom Untermain, die tatsächlich uns als Gruppe zitieren, die entweder von unserer Website, von unserem Pressemeldung oder teilweise sogar wörtliche Zitate verwenden aus unserer Gruppe. Und das muss ich sagen, das ist rückblickend, haben wir das ultra gut gemacht. Es war, glaube ich, auch einfach wichtig, dieses Zusammenspiel, wo Yannick vorhin schon gesagt hat, wo ich dann auch, glaube ich, jetzt gerne mal drauf zurückkommen würde. Ja, und also da habe ich zum Beispiel eine Menge drüber gelernt, über wie funktioniert eine vernünftige Zusammenarbeit mit der Presse, weil du kannst natürlich sagen, ja, Presse, bürgerlicher Scheißdreck, was weiß ich, wir tun hier uns auf unseren komischen Blog irgendwie für uns selber halt irgendwie einen Text schreiben, aber...
Den liest halt keiner.
Genau. Den lesen wir. Jeder schreibt einen Kommentar drunter und dann ist Feierabend so. Und ich glaube auch, dass das heute nämlich viele Gruppen einfach nicht verstehen, dass es theoretisch möglich ist, eine Pressearbeit zu machen, mit der du es schaffst, deine eigenen Inhalte zu platzieren. Allerdings fällt die nicht einfach vom Himmel, sondern du musst daran arbeiten. Du musst die Presse füttern in einer gewissen Weise. Du musst die Presse füttern mit zum Beispiel spektakulären Bildern. Du musst einen Kontakt zur Presse herstellen, so dass du nicht mehr der anonyme Bekenntnisschreiber bist, wenn das zu deinem Gruppenkonzept passt, natürlich nur. dass du eine Person bist mit einem berechtigten Interesse, eine Person bist, die nicht der komplett Irre ist, der da durch die Stadt marschiert und Polizeiautos mit Kartoffeln bewirft, so, sondern dass du ja einfach dir da ein paar Gedanken mehr drüber gemacht hast. Und das hat sich ja auch im Laufe der Zeit aufgebaut, dass man Leute aus der Presse kennengelernt hat, dass man sich mit denen getroffen hat und so weiter. Teilweise wurden auch Pressevertreter zu klandestin geplanten Aktionen eingeladen. Da hieß es, pass mal auf, hier in der E-Mail, komm mal dann und dann ans Rathaus, könnte dich interessieren, was ja, da passiert.
Das so. Weiß ich noch, weil da gab es auch ein großer Bericht, auch mit einem großen Foto, wo wir im Winter dann mit Pappkartons quasi, glaube ich, angefangen haben, da ein Haus zu bauen, irgendwie so vor dem Rathaus,
genau,
nach
genau,
der Forderung ja. nach einem Zentrum. Und das war auch ein wirklich sehr uns positiv gesonderer guter Artikel mit einem riesen Foto irgendwie, so einer der größten Artikel in der Zeitung so irgendwie so, ja. Und weil da auch eben der Kontakt zur Presse dann da war. Irgendwie.
Aber cool, an die Aktionen, die wäre mir im Leben nicht mehr in den Kopf gekommen.
Ich habe den Zeitungsartikel sogar noch zu Hause irgendwo.
Ja, geil. Nee. Die war völlig irgendwie jetzt aus meinem
Gedächtnis raus. Das war voll die schöne Aktion. Das war auch
total.
Mit Glühwein und mit Plätzchen und alle ja. waren zusammen eingeladen irgendwie. Und das hat auch gut funktioniert, weil es war einerseits jetzt, okay, guck, jetzt die stehen sich da die Füße dann da irgendwie im Schnee, dann, weil damals hat es noch geschneit im Winter. Ja, und standen dann da und haben halt da gesagt, symbolisch wieder auch was gemacht, eben symbolisch selber was gebaut irgendwie. Ja. Und dann war direkt schon jemand von der Presse dann auch da, hat mit uns geredet irgendwie. Das war schon cool. Ich glaube auch da, dass die Leute für außen haben es auch gerade im Winter wurden wir immer noch mal mehr verstanden einfach. So im Sommer waren wir auch immer selber so, okay, gut, das können wir am Main gehen, das ist auch cool irgendwie. Aber sobald dann der Herbst, und das merke ich heute immer noch, mein größter so politischer Tatendrang, der fängt immer so im Herbst dann an so irgendwie. Ja. Und dann merkst du irgendwie so, es wird kalt irgendwie, so du brauchst jetzt was zum Wohnen, du brauchst was zum Aufhalten irgendwie. Und dann denkst du, scheiße, jetzt musst du irgendwie dann doch ja, auch gucken, ob du dich mit deinen Leuten irgendwie im Wagenplatz einen neuen besetzt oder ob du da bleiben kannst und gucken, ob du einen Halt kämpfen musst oder gucken, dass du in der Bude bleiben kannst oder da, dass du dann scheiße, was machen wir? Weil klar können wir auch wieder uns einfach dreist mal, irgendwie in die Banken
ja,
setzen
ich wollte gerade sagen, schau
oder
mal,
irgendwie die Räume einnehmen irgendwie. Und das war total absurd. Und das war ja zum Beispiel einer von der, dass dann auch dann einfach so, wir auch deine Leute gesagt haben, ihr könnt nicht einfach hier rumhängen so, und dann auch einfach so, wo sollen wir sonst hin? Ja. Dann beschwer dich doch bei der Stadt, dass es keine Jugendräume gibt, wo wir hingehen können. Anstatt dich jetzt bei mir zu beschweren, dass ich mich mit meinen Freunden irgendwie den Winter irgendwie in der Straße sitzen will.
Ja, wie viel Feindseligkeit man sich auch irgendwie eingefahren hat, nur dadurch, dass man bei minus 10 Grad draußen irgendwie in irgendwelchen Vorräumen von Banken saß.
Ja, oder am Bahnhof
und dann,
einfach.
Und dann
extra irgendwann Security nur für uns eingestellt.
Einfach. Ja, und als man dann, und wenn man dann immer zu hören gekriegt hat, dann geht doch zu einem von euch nach Hause. Also, ja, dankeschön, okay, ich bin 16 Jahre alt, ich wohne bei meinen Eltern, ja. Die freuen sich, wenn ich jetzt irgendwie mit 20 Leuten nach Hause komme. So, wo sollen wir denn hin? Ja, fick dich doch.
Uns wurde natürlich auch mal vorgeschlagen, wir können ja alle in die örtliche Blaskapelle eintreten. Einfach. Ich glaube, wir haben das auch kurz mal überlegt einfach irgendwie so. Ob man das
ja, mal ich glaube, es ist dran gescheitert, dass niemand von uns ein Blasinstrument
spielt. Tatsächlich gab es Leute, die konnten, es gab ja viele Leute, die Instrumente spielen konnten irgendwie bei uns irgendwie, auch so von E-Gitarre, mal abgesehen auch von Geige zum Beispiel auch.
Ja, ja.
Aber ja, die Überlegung dann dahin zu gehen, einfach um denen auf den Sack zu gehen, das war natürlich auch klar. Ich weiß, wir haben darüber... Haben uns das ausgemalt, das wäre schon eine witzige Aktion.
Ja, der Vorschlag war auf jeden Fall valide.
Ja.
Kann man gar nichts sagen. So einer der besseren Vorschläge, die wir gekriegt haben, auf jeden Fall.
Ich würde gerne nochmal zurückgehen, und zwar auf dieses, was du erzählt hast hier, wie aus Pappkartons ein Jugendzentrum vor dem Rathaus errichtet worden ist, weil das zeigt auch so schön diese Aktion, wie unvollständig die Dokumentation ist. Und ich finde, dass es unterschiedliche Facetten auch nochmal zeigt. Und zwar auf der einen Seite, was ist los?
Alles gut. Geht gar nichts an.
Alles gut.
Alles klar, okay.
Wir haben den Narren frei, wir können es hier machen, was wir wollen.
Okay, wir können hier machen, was wir wollen.
Also, hebt den Zettel gut auf.
Also es zeigt auf der einen Seite natürlich, wir konnten den Pressevertreter da hinbekommen. Es gab natürlich Man muss auch dazu sagen, alle unsere Aktionen waren weder angemeldet, noch gab es irgendwie einen Versammlungsleiter. Das war von uns auch vollkommen klar. Das heißt, es gab auch immer natürlich Ärger mit der Polizei entsprechend.
Ich glaube, das Maximum war irgendwie von der öffentlichen Telefonzelle am Bahnhof aus bei der Polizei anzurufen und zu sagen, hier, Sponti, wir gehen jetzt los. Seht zu, wie er damit klarkommt.
Richtig, richtig. Also wir haben uns auch immer geweigert, einen Verantwortlichen bei der Polizei anzugeben. Einfach auch, würde ich sagen, aus dem politischen Verständnis heraus, dass wir gesagt haben, hier ist niemand verantwortlich, wir sind alle verantwortlich. Ja. So. Und diese Aktion, die ging ja dann entsprechend weiter. Ich weiß gar nicht, ob ihr euch daran erinnert, dass dann im Verlauf, also nachdem das Jugendhaus gebaut worden ist und die offizielle Aktion vorbei war, gab es dann nämlich eine kleine Party in einem öffentlichen Vorraum von einer Bank mit Soundsystem, wo dann praktisch dieser Vorraum zu einer Art Diskothek dann umgewandelt worden ist, was dann zu so einer Art Räumungsversuch von den total überforderten Dorfpolizisten dann geführt hat, was wiederum dazu geführt hat, dass Aktivisten der Jugendinitiative die ganze Straße, also ich erinnere mich das noch, wie wir aus der Bank rausgekommen sind und auf einmal hatte jeder Zweite hier so eine Pappröhre mit römischen Lichtern in der Hand und auf einmal war die ganze Straße voll mit diesen Lichtkugeln, die nach oben geschossen worden sind. Das Polizeiauto wurde mit Transparenten abgeschirmt und dann auch beschossen mit diesen Feuerwerkskörpern. Also ich glaube, das zum Beispiel zeigt so, dass wir einen unheimlich guten Spagat eben hingekriegt haben. Wir haben die Presse im Boot gehabt, wir haben eine geile Aktion gemacht, wir konnten uns durchsetzen und wir waren bis zum Ende einfach immer unberechenbar. So, das war zum Beispiel auch eine einmalige Aktion, das wurde dann später nie wieder so wiederholt, nicht weil das irgendjemand schlimm fand oder so, sondern ich glaube eher aus dieser Spontanität heraus einfach ist das entstanden. Ich weiß, also ich glaube nicht, dass das so geplant war.
Nein, wir hatten ja schon Bock auch auf so Black Block Action und wir hatten dann ja auch alle schon unsere Erfahrungen auf Demos in anderen Städten, also in der Fall nicht, unsere Wochenenden sahen ja wirklich lange so aus, dass wir uns freitags zum Plenum im Café Farbe getroffen haben, dann noch einen Abend in Miltenberg verbracht haben. Dann sind viele von uns am Samstag Hauptsache auf irgendeine Demo mit dem Wochenendticket irgendwo hingefahren. Ja. Dann ist man hoffentlich nachts alle wieder nach Hause gekommen, auch nicht immer. Das heißt, manchmal muss man sich dann auch dann in Nürnberg zum Beispiel dann da noch am Bahnhof warten, bis alle wieder Leute aus der Gesa draußen waren irgendwie.
Gesa ist die Gefangenen-Sammelstelle.
Ja. Und sonntags haben wir uns dann wieder getroffen irgendwie nochmal. Also so sahen ja lange so die Standardwochenenden aus und ab und zu dann einmal im Monat war halt irgendwo ein Konzert, irgendwo man hingefahren ist.
Aber auch da zum Beispiel, ich erinnere mich an Abende irgendwie in Wertheim damals noch in der Halle 115, irgendwie das Punkkonzert, dann ist man natürlich nicht mehr weggekommen von Wertheim, dann ist man von diesem scheiß Wattberg runter in die Stadt gelatscht, hat da irgendwo in der Sparkasse gepennt, morgens um 6 da irgendwie zum ersten Bäcker, der aufgemacht hat. Oh, ich habe die Pflanze umgeworfen.
Nee, das war der Hannes. Ja.
Okay. Du hast sie gerettet.
Das würde ich gerne so festhalten, dass der Hannes den Bambus zerstört hat.
Ja, dann auf jeden Fall da zum ersten Bäcker, der aufgemacht hat, irgendwie was reingefressen. Und dann schon wieder nach der Konzertnacht, nach dem Pennen in der Sparkasse, irgendwie zum Bahnhof und auf die nächste Demo gefahren. Sich da zerlegen lassen und dann irgendwie wieder nach Hause kommen.
Ja, war doch nett.
Ja, fand ich auch.
Also es war eine spannende, also keine Ahnung, so das, weiß ich nicht, so es war, für mich ist es normal, andere Leute sagen so, gerade so war das so, vor allem auch so dieses Ungemütliche, wie du halt eben sagst, irgendwo dann halt einfach pennen. Ich meine, wenn du heute zu Leuten sagst, willst du da mit auf ein Konzert und den Leuten sagst, naja, wir können auch gucken, ob wir dann da irgendwo pennen, wo wir umfallen, dann die Leute wollen nach Hause gefahren
werden. Naja, ich bin da ja mittlerweile selbst so. Dann fahre ich mit dem Auto dahin und fahre wieder nach Hause.
Nee, ich meine nicht ums Alter, ich meine auch so von so jüngeren Leuten aus. So, die wollen dann ja auch gefahren werden, so irgendwie so. Also,
ja, und wenn niemand fährt, gehe ich da nicht hin.
Dann gehe ich da nicht hin. So. Ja, dann nach dem Wochenendticket irgendwie auf die Demo fahren, irgendwie nach Baden-Baden, irgendwelche Käfer, wo du noch nie vorher gehört hast, irgendwo, wo du 5 Stunden unterwegs warst, irgendwie. Wenn du Glück hast, hast du noch ein paar andere Antifas, die auch dahin waren, schon im Zug getroffen. Irgendwie hat es da dann schon ein bisschen Spaß und Berührungspunkte. Aber ja, es war schon eine absurde Zeit auf jeden Fall irgendwie. Und dass man dann halt auch wirklich einfach unser wenigen Taschengeld, was in so eine Kasse bezahlt hat, so irgendwie jeder so auf das, was er wollte oder konnte. Ja, ja. Und das davon dann das Wochenendticket damals, das damals zum Glück noch sehr billig war.
Ja. 20 Euro, 5 Leute, ja. Ab geht's. Ja. Egal, wo du hin willst, wir bringen dich hin. Ja. Vielleicht mit Verspätung, aber du kommst an.
Das ging dann auf jeden Fall noch ganz gut klar, auf jeden Fall. Also das war schon spannend, auf jeden Fall, dieses viel unterwegs. Und ich glaube, das hätten wir nie gemacht, hätten wir dann noch da direkt Räume bekommen oder hätte sie Juli gegeben, weil dann war man...
Nein, auf gar keinen Fall, dann wäre man da versagt.
Dann wären wir da versagt, dann wären wir ein paar Jahre, wären wir in die Juli gegangen und irgendwann hätte man dann doch mal gedacht, jetzt reicht's mir halt, weil es langweilig geworden wäre, so irgendwie. Oder man hätte, noch größeres Alkoholproblem als eh schon entwickelt einfach.
Hannes, du hast gerade schon den Bambus fast zerstört. Ich habe ihn unter Einsatz meines Lebens gerettet.
Das tut mir leid, aber ich muss...
Das muss, brauchst du mir nicht sagen, ist nicht mein Bambus, der ist mir scheißegal.
Dringend auf die Toilette, deswegen habe ich auch nicht mitgekriegt, was ihr jetzt hier...
Ja, das wirst du auf jeden Fall im Editing erfahren.
Im Endeffekt haben die alten Männer wieder in alten Zeiten geschwelgt und über die verweichlichte Jugend hergezogen.
Naja, es geht ja auch über diesen Krawalltourismus, den wir halt betrieben haben, halt einfach.
Das ist sehr gut, da habe ich mir nämlich jetzt gerade, als ich pinkeln war, nämlich auch noch ein paar Gedanken.
Und da kommen die besten Ideen.
drüber gemacht. Und zwar, ich glaube, du hast natürlich, du hast Recht, aber du hast auch Unrecht. Und zwar, wenn du das so sagst, dann klingt es so, als wäre das wirklich eine tatsächlich homogene Gruppe gewesen. Ich glaube, dass es in der Gruppe einen harten Kern gab, der auch sehr geprägt war von diesen anarchistischen Ideen, der sehr geprägt war auch von dieser Zusammenarbeit. Also es gab ja dann auch Zusammenarbeit mit Aktivisten aus anderen Städten, mit linksradikalen Aktivisten und so weiter. Aus Antifa-Kontexten und sonstigen Zusammenhängen.
Ja, sicherlich.
Aber
also, wenn ich ja einfach nur mal von mir selber ausgehe, ne, ich hatte auch irgendwann einfach einen Zeitpunkt, wo ich einfach frustriert war und keinen Bock mehr hatte, ne, und dann auch mit anderen Menschen auch noch rumgehangen habe und mich da ziemlich rausgezogen habe. Mhm. Ne, weil ich mir dann dachte so, Oi.
Die legendäre Oi-Phase.
Aber auch damals gab es Leute, die tatsächlich echt nur auf Aktionen in Miltenberg waren. Und dann gab es eben eine kleinere Gruppe, die je nach Anlass, manchmal waren es dann auch ein paar mehr, dann in andere Städte auch gefahren ist, je nachdem. Ja. So, also ich glaube, man darf das auch nicht so verstehen, dass das jetzt eine vollkommen gefestigte anarchistische Gruppe gewesen wäre, sondern es gab eben diesen kleinen Kern und das eher das Außenrum.
Also
und
war ja auch immer so diese, wir fahren in andere Städte auf irgendwelchen Demos, das waren ja maximal 2 Wochenendtickets vollgepackt. Mhm. Ne, das war ja auf keinen Fall so, dass dann irgendwie, ne, ich meine, die Zahlen haben eh stark variiert, mal waren wir 30, dann gab es auch mal eine Phase, da waren es nur noch 10, so, es kamen und gingen ja immer wieder Leute, aber so diese, wir fahren jetzt auf eine Demo, das waren ja maximal 2 Wochen in Tickets, die du vollgekriegt hast.
Ja, finde ich für so ein kleines Café Miltenberg schon trotzdem eine stabile Ansage.
Naja, ja, natürlich, also das sollte ja auch nicht heißen, irgendwie, guck mal, wie lächerlich, die kriegen nur 2 Wochen in Tickets voll. So, ne, aber es war halt einfach nicht irgendwie die komplette Mannschaft mit 30 Leuten.
Genau, ich glaube, das muss man auch sagen. Also ich glaube, wir waren schon teilweise, je nach Anlass, so zum Beispiel, wenn in Aschaffenburg irgendwelche Sachen waren, waren wir dann auch schon mal 15 oder so, die gefahren sind. Ja gut, aber
so, wir fahren nach Fulda, wir fahren nach Baden-Baden oder Mainz am 1. Mai und lassen uns auf die Fresse hauen. Ja gut, da waren wir halt 5 bis 10.
Genau.
Mit Blick auch auf die Uhr wäre jetzt meine große Frage natürlich, ja, habt ihr es geschafft?
Was?
Eure Forderung umzusetzen. Oder wie hat es geendet?
Es gab dann irgendwann mal ein Jugendzentrum mit Sozialarbeiter, das dann aber auch irgendwie doof war.
Na, ich glaube, da das große Problem war, da waren wir dann eigentlich dann schon auch eigentlich
aus dem Jugendzentrum
Alter dann schon auch raus einfach. Es war dann wirklich halt einfach ein Jugendzentrum, so wie wir das damals so gewollt haben, mit einem kleinen Proberaum auch. Und der Sozialarbeiter war auch die meiste Zeit ganz nett.
Ja, aber es war halt auch schon
da und so irgendwie so, die Auflagen waren ein bisschen schräg, weil die Stadt halt eben auf keinen Fall wieder die Jui wollte. Davor hatten die ganz große Angst irgendwie.
Das hatte dann halt auch vor allem, das hat abends um 8 Uhr zugemacht.
Okay.
So, ne? Und also außer es war jetzt irgendeine Veranstaltung. Und das war auch definitiv zu der Zeit, in der ich schon in der Ausbildung war. Und ich habe meine Ausbildung jetzt nicht mit 16 angefangen. Ne? Mhm. So, das heißt, da bin ich Auto gefahren schon. Da war ich irgendwie um die 20 rum. Und da wolltest du dann halt auch nicht unbedingt in einem Jugendzentrum sitzen, in dem überwiegend 13-jährige Kiddos drin sitzen. Ne? Man hat es dann irgendwie trotzdem gemacht. Aber es war jetzt nicht so das, was wir uns da vorgestellt hatten.
Okay.
Zumal es wirklich ein richtiges, also was dann gekommen ist, das war unter Schirmherrschaft der Caritas in Miltenberg ist das entstanden und das war wirklich ein Jugendzentrum. Aber jetzt auch nicht so, wie man das aus größeren Städten kennt, dass das für Junggebliebene ist, sondern das ist wirklich komplett ausgerichtet auf Kinder, sag ich mal. Mhm. So. Ja, das war vollkommen unattraktiv für uns. Klar, also ich hab das ja hier vorgelesen, dass wir uns gegen Ende sowieso von der Idee eines Jugendzentrums verabschiedet hatten und eher so eine Art soziales Zentrum, AZ irgendwie so irgendwas im Auge hatten.
Also man hat es auch schon dann aber auch ein bisschen genutzt, ne? Also ich zum Beispiel hab mir natürlich gleich irgendwie den Schlüssel für den Proberaum unten gesaved. Mhm. Ne, und bin da halt am Wochenende als mal rein, irgendwie ein bisschen zum Gitarre spielen oder so. Es wurden dann auch irgendwie das ein oder andere Konzert oder die ein oder andere Party da mal veranstaltet. Ja, es war aber halt, da war um 12 Uhr Schluss oder um 10, keine Ahnung, ne. Ein bisschen Bier gekriegt.
Ich glaube allgemein dieses Thema, wie das dann auch mit unserer Gruppe dann, wie sich unsere Gruppe dann aufgelöst hat am Ende, das wäre sogar fast nochmal eine eigene Folge wert. Ich weiß nicht, wie da so euer Interesse ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht nochmal eine Anschlussfolge drüber machen.
Naja, wenn ich da genauso unvorbereitet rein kann wie hier.
Natürlich, du hast wunderbar hast du das gemacht.
Na, ich finde auch, vor allem habe ich viel, viel weniger Schimpfwörter benutzt, als ich dir das angekündigt habe im Vorfeld.
Aber
ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht 50% meiner Redezeit geflucht habe.
Aber also für mich ist wirklich die Abschlussfrage, hatten eure Aktionen dann aufgehört mit dieser Ansage, es wird dieses Caritas-Jugendzentrum geben, oder haben eure Aktionen davor schon aufgehört gehabt?
Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die man nicht so einfach beantworten kann. Ich glaube, dass da viele Faktoren mit reingespielt haben.
Die ersten Leute sind, also ich bin dann zum Beispiel dann nach in meiner Schaft in das Punkerhaus gezogen, irgendwann war dann so 2 Jahre weg auch zum Beispiel einfach. Und da wir nicht viele Leute waren, war das auch weg und ein paar Leute sind weggezogen zum Studium oder so, zu Sachen irgendwie oder haben dann Ausbildung gemacht oder hatten dann auch keine Lust mehr auf so Aktionen irgendwie und hatten dann andere Interessen so ein bisschen. Das hat sich natürlich dann irgendwo dann doch verlaufen auch einfach irgendwie so ein bisschen einfach.
Und wie lange war denn diese Zeit? Also wie lange habt ihr diese Aktionen gemacht?
Gute Frage. Also angefangen mit, da war ich 16 bis...
Also ich kann das, glaube ich, relativ gut beantworten.
Ja gut, dann mach das doch. Dann lass mich doch nicht so dumm überlegen. Du Arschloch.
2008 wurde die JUI geschlossen. Hat dann auch nicht so lange gedauert bis zu den ersten Aktionen und dann ging die Dokumentation geht bis 2011, wo unsere letzten Pressemitteilungen veröffentlicht worden sind.
Ah, okay. Also doch über mehrere Jahre tatsächlich.
Ja, 2-3 Jahre auf jeden Fall gesagt.
Ja, irgendwie. auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, ich glaube...
Wir haben uns dann halt vielleicht auch anders arrangiert. Also man hat dann zum Beispiel auch die Aberkurz-Leute getroffen. Ich weiß, dass ich dann da auf jeden Fall dann auch Mitglied war irgendwie oder Interesse hatte, da mitzumachen einfach, die da ähnliche Forderungen hatten in einer größeren Stadt irgendwie.
Also in Aschaffenburg dann, ja. Ne? Ja, aber wie gesagt, ich glaube fast, dass das auch, dass das Themen sind, die ich auch eigentlich nicht so schnell abhandeln wollen würde, die ich jetzt nicht irgendwie in 2 Sätzen oder so verpacken könnte, sondern ich würde eher darauf plädieren, auf eine Fortsetzung.
Okay.
Ja, bin ich gerne down damit.
Ja, aber kann der Janik dann jetzt auch dann zum Abschluss nochmal erzählen, wie seine Mama bei den Bullen war?
Das war die versprochene Abschlussstory auf jeden
das
Fall.
Das ist die versprochene Abschlussstory?
Ja.
Naja. was soll ich dazu jetzt sagen?
Ich finde es auch pädagogisch wichtig für Aktivisten, geht nicht mit euren Eltern irgendwie zur Polizei.
Ich bin nicht freiwillig mit meiner Mama zur Polizei gegangen.
Und zur polizeilichen Vorladung muss man auch nicht erscheinen. Das muss an dieser Stelle nochmal. Das haben wir dem Janik damals auch gesagt, du musst da nicht hingehen.
Ich hab ja auch gesagt. Also gut, dann erzähle ich es halt. Das war so bei dieser Brunnenbesetzung Gedöns. Da flatterten danach ein paar Vorladungen rein, unter anderem zu mir, und es ging um Verstoß gegen das Versammlungsgesetz, Vermummung. Mhm. Ne? Ja, jetzt habe ich natürlich mit meinen grad 16 irgendwie zu meiner Mutter gesagt, das ist mir doch scheißegal, ich geh da nicht hin. Es ist mir bewusst, was sie von mir wollen. Und war dann auch der Meinung, ich ziehe das so durch.
So. Und Mama war anderer Meinung.
Und meine Mutter dachte sich so, ja, dem gebe ich. Hat irgendwie hinter meinem Rücken bei der Polizei angerufen, den Termin aus dieser Vorladung abgesagt, aber einen neuen gemacht. So, dann hatte ich irgendwann Schule aus. Mama stand mit Auto davor, hat mich abgeholt und ist mit mir zu den Bullen gefahren. So, und ich saß die ganze Zeit da drin in dieser Vernehmung und habe eigentlich nichts gesagt.
Vorbildlich.
Außer vielleicht ein paar Sachen, wo die Polizei daraus schließen konnte, dass ich ihnen nicht besonders wohlgesonnen bin. Naja, und dann haben sie mir Bilder hingelegt von vermummten Menschen von dieser Aktion und mich gefragt, ob ich das bin. Und ganz schlau wie ich war, habe ich natürlich gesagt, Entschuldigung, die Personen auf den Bildern sind vermummt, woher soll ich wissen, wer das ist?
Smart.
Ja, das Problem war nur, dass meine das Problem daran war, dass meine Mutter nebendran saß, einen Blick auf diese Bilder warf und gesagt hat, na klar, ihr seid es. Ja, das war der Grund meiner ersten Verurteilung. Meine Mama.
Ja, und ich würde sagen, mit dieser doch sehr...
Danke für nix, Mama.
Mit dieser...
Snitches got stitches.
Mit dieser denkwürdigen Geschichte würde ich sagen, verabschieden wir uns für dieses Mal. Ich bedanke mich, dass ihr alle so schön früh aufgestanden seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Wir danken natürlich auch dem Daniel, bei dem wir heute diese Folge aufnehmen konnten.
Ich dachte schon, der die Jui unter Wasser gesetzt hat.
Auch bei ihm für die Stories.
Auch bei ihm für die zahlreichen Stories, die wir gerne auf allen möglichen Partys zum Besten geben können. So. Ja, ich persönlich möchte mich auf jeden Fall auch noch bei Martin bedanken für die zahlreichen Dokumentationen und Fotos. Und außerdem möchte ich hier auch nochmal den Aufruf an alle, die das hören, rausgeben. Wenn ihr Dokumente habt, wenn ihr selber was zu erzählen habt, wenn ihr irgendwelche alten Flyer, Fotos, sonst irgendwelche Einschätzungen habt, wenn ihr selber mal Gast im Podcast sein wollt, dann meldet euch doch einfach. Die Kontaktdaten findet ihr auf fundstücke.info. So, macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss. Ciao. Super, hey. Super. Keine Atempause ist der Podcast von Fundstücke, dem virtuellen Archiv zur Sozialgeschichte in der Region Aschaffenburg-Miltenberg. Alle Informationen und regelmäßige Updates findet ihr auf fundstücke.info. Musik von Nick Panic, 620 unter der Pixabay-Lizenz.